Wir steigen direkt rein in die Materie. Es gibt natürlich erstmal eine kleine Begrüßung an unser hörendes Publikum. Wir sind wieder beim Podcast, wo wir auf die feine Art sprechen. So heißt das Ganze übrigens, die feine Art. Und ich sitze hier gegenüber von Charlie Stein. Hallo Charlie.
Hi Markus.
Danke, dass du mich willkommen heißt und hier empfängst, bei dir in deinem temporären Atelier, muss man sagen.
Ja, richtig.
Wir sind uns heute ganz zufällig über den Weg gelaufen.
Ja.
Und ich hatte schon lange, davon weißt du natürlich nichts, ich hatte schon lange den Wunsch, dir zu schreiben oder dich anzuschreiben und dich auch in Podcast einzuladen, aber auch generell künstlerisch einfach ein bisschen auszutauschen. Und dann habe ich dich zufälligerweise bei der Spark Art Fair getroffen in Wien. Und dann bist du heute wieder da gewesen.
Ja.
Und ich dachte, okay, das ist jetzt das Zeichen des Himmels, auf das ich gewartet habe. Jetzt muss ich dich anschreiben. Und jetzt sitzen wir zusammen, knapp 2-3 Stunden später. Kannst du mir vielleicht erstmal kurz erklären, warum du überhaupt hier bist?
Ja, also ich bin in Wien tatsächlich im Moment, weil ich eine Residency habe für einen Monat. Also und ich bin eingeladen von einem befreundeten Künstler, der diese Residency organisiert. Die heißt Painting Diary, ist eine Residency explizit für MalerInnen. Und wir haben da letztes Jahr drüber geredet und er meinte dann, hey, komm nach Wien, das ist super. Ich kannte das Atelier auch. Also das sehen jetzt natürlich die Leute, die zuhören, nicht, aber es ist ein wunderschönes Atelier mit Oberlichtern, super, super groß, super hell. Und dann habe ich natürlich gedacht, hey, es ist so eine schöne, edle Situation, um in Wien zu sein. Wir machen das jetzt einfach. Und zufälligerweise war eben das auch zusammengefallen mit dem Art Fair. Ja, und da hast du mich gesehen vorgestern und dann heute wieder.
Und wie kommt's? Also ich sag mal, wenn du jetzt da bei der Messe wärst, vertreten wärst oder mit Bildern vertreten wärst, wäre es natürlich nachvollziehbar.
Ja.
Ich habe aber keine Bilder von dir gesehen.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich normalerweise als Regel habe, wenn ich nicht repräsentiert bin, gehe ich auch nicht zu einer Messe. Also, oder wenn ich auch nicht für einen Vortrag dort eingeladen bin. Also da gibt es ja 1000 Parallelsachen, die man auch noch machen kann. Aber eigentlich gehe ich nicht auf die Messen. Nur ist es jetzt so, dadurch, dass ich in der Residency hier bin, schaue ich mir natürlich schon an, was ist es alles möglich in Wien zu machen. Und das Spark Art Fair ist ja insofern auch interessant. Also ich hatte hier ein Open Studio gehabt in der Residency, wo ich bin, im Atelier. Und habe dort ein paar Künstler kennengelernt, die eben auch auf der Messe zeigen. Und die zeigen ja dann nicht nur ein, zwei Arbeiten, sondern es sind ja alles so Solo-Präsentationen. Und das finde ich irgendwie so vom Konzept her dann schon nochmal gar nicht so ein klassisches Messekonzept, weil du kannst halt, also für jemanden, der auch visuell ziemlich schnell Sachen aufnehmen kann, ist das ganz geil, weil du hast halt dann, ich weiß nicht, wie viele Aussteller es sind, aber du kannst halt 40 Solo-Shows innerhalb kürzester Zeit sehen, wenn du das möchtest. Ja, das finde ich schon ganz spannend eigentlich.
Für wen warst du jetzt am Ende da?
Ich war für den Coti Paloma da und dem habe ich tatsächlich dann an dem ersten Tag bin ich irgendwie nicht zu dem Stand gekommen, wo die Ausstellung war. Deswegen war ich heute nochmal da. Sonst hätte mir einmal auch natürlich gereicht. Also, du kennst ja den Spruch von John Baldessari, dass die Künstler wollen nicht auf das Art Fair gehen, weil das ist ein bisschen, als würde man irgendwie seinen Eltern beim Sex zuschauen. Ganz so drastisch finde ich es nicht, weil natürlich sind ja dann irgendwie auch, also man sieht auch viele alte Bekannte. Und ganz früher, da habe ich dann auch das Gefühl gehabt, dass ich noch studiert habe, da fühlt man sich natürlich so total fehl am Platz auf einem Art Fair, weil also hat vielleicht noch niemals mit einem Galeristen geredet. Und da habe ich das dann immer so benutzt wie in den Baumarkt gehen und habe dann immer geguckt, okay, was sind die Displays, wie sind die Hängungen, was für Rahmen verwenden die Leute. Es war dann auch immer so ein bisschen so an der Seite hinten von den Bildern und habe geguckt, was gibt's denn da gerade technisch auch noch so. Also es war dann so ein Anker vielleicht auch, dass man sich wohlfühlt als junger Künstler in einem Art Fair.
Ja. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ich habe gestern mit einem Messeleiter gesprochen von einer anderen Kunstmesse.
Okay.
Der nämlich auch meinte, ganz ehrlich, Marius, ich bin richtig neidisch auf diese Messe.
Oh, schön, ja.
Toll, oder? Das ist auch ein gutes Feedback.
Ja.
Finde ich mal spannend. Also, er hat sehr offen gesagt, er macht auch diverse Messen tatsächlich mit und konnte das also offen gestehen, dass er hier von diesem Konzept total überzeugt ist.
Ja, der Vibe war auch total gut. Also man hat ja manchmal so komische Vibes bei so Art Fairs, wo dann irgendwie gibt es hier die VIPs und dann wird jemand darum geschleust und so. Aber das war so ein bisschen wie Klassentreffen auch, ne?
Klassentreffen mit aber, ich sag mal, also es gibt natürlich ja auch eine VIP-Area, gibt schon einen Bereich.
Die habe ich einfach nicht gesehen.
Das ist dann schon okay. Für alle, die keine VIPs werden, gibt es ganz viele andere kleine, ich sag mal, Überraschungsorte. Ne? Also es gab da jetzt auch diese Dümmler-Geschichte, quasi so eine Party, wo nur ganz randomisiert Tickets verteilt wurden. Ja. Also es gab schon echt viele Möglichkeiten, so ein bisschen reinzudiven. Wo würdest du denn normalerweise, sag ich mal, deine Hauptzeit verbringen, wenn nicht gerade im Atelier?
Oh, schwere Frage. Also meine Hauptzeit verbringe ich halt tatsächlich im Atelier und dann habe ich halt noch diese Restzeit und die verbringe ich dann so mit unterschiedlich schönen Dingen, die manchmal was mit Kunst zu tun haben und manchmal nicht. Also du meinst das jetzt so ganz allgemein, ne? Oder in Wien?
Ja, also weil du gerade so betont hast, dass man natürlich als Künstlerin so ein bisschen ein mulmiges Gefühl auch hat, dann zu einer Messe zu gehen. Wie ist es mit Museen oder Galerien oder?
Nee, also das ist ja so mein Playground und ich glaube mittlerweile ist es auch anders. Also ich habe tatsächlich auch dieses Bewusstsein, dass die Kunstwelt und alles, was da passiert, und das eigentlich schon auch recht früh, das ist halt für mich da. Also ich bin Kunstproduzent und als solcher ist das alles primär erstmal für mich. Und natürlich bringen die Sammler das Geld mit und die haben Teil an dem Ganzen. Und natürlich bin ich in gewisser Weise auch irgendwie austauschbar, weil es eben so viele Künstler gibt. Aber ohne die Künstler in der Summe, so als theoretisches Konstrukt, gibt es halt auch keinen Grund, sich zu treffen. Also dann ist es halt eine Vereinigung von Zahnärzten, Anwälten und SAP-Vorständen oder so. Also das, und dann ist es halt auch nicht so wirklich spannend. Also man braucht uns schon und ich finde auch, man hat da einen hohen Legitimierungsgrad. Ich meine, früher sind wir auch immer auf die Venedig-Biennale, damals noch mit Christian Jankowski, meinem Prof. Der hat uns dann immer gezeigt, wie man da reinsneaken kann. Und das wurde halt so jedes Jahr strenger. Mittlerweile also gibt es auch das Loch nicht mehr zwischen dem russischen Pavillon und außen. Mhm. Da bin ich dann noch, weiß ich nicht, vor 4 Jahren irgendwie so schlangenmenschenmäßig reingekrochen. Mittlerweile geht es mir als Künstlerin total gut. Ja. Das heißt, also ich habe mir jetzt das letzte Mal ein Ticket gekauft, weil ich einfach auch gedacht habe, hey, wir müssen uns hier nicht mehr verstecken.
Vielleicht kommen wir bald die Einladung auch. Vielleicht musst du dann gar nicht mehr das Ticket kaufen.
Genau, das ist jetzt das nächste Schritt, ist die Einladung dann.
Jetzt hast du schon gesagt, du bist Kunstproduzentin. Vielleicht werden dich auch ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer kennen. Ich sehe jetzt natürlich die Bilder hier auch um dich herum hängen, die du machst. Könntest du, dürfte ich dich bitten, einmal in deinen eigenen Worten zu beschreiben, was du für Kunst produzierst?
Ja, natürlich. Und das ist also tatsächlich lustigerweise, sobald im Atelier Arbeiten hängen, die neu sind, fällt mir es extrem schwer, über die zu sprechen. Dann vergeht ein Monat Zeit, die hängen irgendwie in der Ausstellung und dann weiß ich auch in der Regel ganz genau, so in Anführungsstrichen, was ich gemacht habe. Also meine Arbeit sieht, glaube ich, von außen betrachtet, vor allem wenn man die jetzt über Medien konsumiert, erstmal fast fotorealistisch aus, relativ digital wirkt die auch erstmal. Also vielleicht jetzt nicht ganz so digital wie jetzt so ein geairbrushter Olli App oder so, aber gerade bei Instagram oder so denken die Leute immer, ja, ist es fotografiert, ist es gemalt, sie wissen es nicht so genau. Wenn du aber nah hingehst bei meinen Arbeiten, dann siehst du eigentlich jeden Pinselstrich und du siehst, dass es halt eine sehr handwerkliche Herangehensweise ist. Mir ist es aber tatsächlich sehr wichtig, dass es sich mit den Sehgewohnheiten, die jetzt vielleicht die letzten 15, 20 Jahre auch durchs Internet aufgekommen sind, beschäftigt und das auch reflektiert. Also bei mir gibt es auch viele so Anschnitte oder die Art und Weise, wie die Kompositionen sind. Das hat viel mehr mit Magazinfotografie zu tun, weil ich mit der groß geworden bin. Also ich hatte dann auch mal so einen kleinen Rappel, wo ich gesagt habe, ja, jetzt muss ich irgendwie Komposition nachlernen, weil man ja doch irgendwie, obwohl man Kunst studiert hat und das, dann denkt man so, ja, aber das habe ich ja nie gemacht, jetzt muss ich dann nochmal in die Tiefe gehen und dann war auch irgendwie so nach 2 Stunden stand dann auch drin, ja, aber eigentlich ist das alles so Ansichtssache und selbst Komposition ist auch was, womit man dann wieder brechen kann. Ja, das weiß ich nicht, ob ich es so schön beschrieben habe, aber bin ich wieder vom Hundertsten ins Tausendste.
Also ich meine, wir können ja auch, oder ich kann ja mal versuchen, mit meinen Worten zu beschreiben, was man jetzt zum Beispiel hier während deiner Residency sieht. Ich habe jetzt da ein Bild, was quasi direkt in meinem Blickfeld ist. Da sieht man einen High Heel, einen schwarzen High Heel Schuh. Der ist vor einem Farbverlauf-Hintergrund, also der Hintergrund ist von pink zu gelb quasi von oben nach unten verlaufend und dieser High Heel sieht von unten beginnend erstmal auch naturalistisch aus, also man könnte denken, das ist ein ganz normaler, üblicher High Heel, vielleicht auch mit Lackoptik, also zumindest ein bisschen reflektierend und plötzlich aber wölbt sich dieser High Heel nach oben hin auf und wird sozusagen da, wo normalerweise die Ferse wäre, so groß und so aufgeblasen, dass er fast schon Mülltütenoptik bekommt und dann oben, also am, ich sag mal, weiter oben aufsteigenden Rand, dann zieht sich dieser Mülltüten-High-Heel wieder zusammen, weil er nämlich durch ein Band zusammengehalten wird, durch ein pinkes. Und dieses Band wiederum löst sich darüber, weil sozusagen der Punkt ist, wo alles zusammengebracht wird, darüber wieder in etwas Hellem auf. Das sieht hier aus der Ferne ein bisschen wie ein blonder Haarschopf aus.
Genau, korrekt. Okay. Ja, das ist wunderschön beschrieben.
Und ich frage mich, ist das trotzdem irgendwie die Komposition erzeugt digital? Ist das à la prima direkt auf die Leinwand?
Nee, also à la prima ist es nicht, beziehungsweise es ist schon direkt drauf gemalt, aber es gibt immer eine Referenz, die ich benutze und die ich auch vorher konzipiere. Und also in dem Fall ist es jetzt auch so, dass diese Serie, die wird von außen betrachtet auch als Surrealismus oder als eine moderne Form oder eine zeitgenössische Form von Surrealismus bezeichnet. Die ganze Idee war für mich eigentlich, ich wollte mich wegbewegen von der zu starken Figuration, also von Dingen, die so vorkommen, und in die Richtung Abstraktion gehen. Und wenn man in diesem Moment von dem einen zu dem anderen sich befindet, dann wird das eigentlich immer Surrealismus. Weil man kann noch was erkennen, was eben in der Realität, im Realismus sozusagen vorkommt. Und es ist aber nicht mehr ganz das und geht darüber hinaus. Deswegen landet es dann tatsächlich sofort in dieser Kategorie, obwohl mein ursprüngliches Ansehen war nicht, ich möchte jetzt Surrealismus 3.0, 4.0, ich weiß nicht genau, wo wir gerade sind, bei den Point-O's, machen. Und in dem Fall ist es aber so, dass ich mir tatsächlich vorher überlegt habe, und eigentlich ist da Antoine de Saint-Exupéry so ein super schönes Bild, weil es gibt in dem kleinen Prinzen diese eine Stelle, wo er dann sagt, mal mir ein Schaf. Und dann malt er ihm irgendwie, ich weiß nicht, 300 Schafe oder so, und der kleine Prinz ist nie so richtig zufrieden. Und irgendwann malt er ihm eine Kiste und sagt, da ist dein Schaf drin, und der kleine Prinz ist total glücklich damit. Und das ist so ein bisschen, also was ich da mache, du hast es ja schön beschrieben, was ist eigentlich so eine Art Geschenk, die auch so Elemente aufgreift von vielleicht Weiblichkeit, Mülltüte, da gab es ja auch diese Balenciaga-Tasche, die dann aber auch eine Mülltüte war, zeitgenössisch, also Popkultur-Elemente, die auftauchen, ohne aber wirklich so, also was ich halt nicht mag tatsächlich ist, wenn Mobiltelefone auftauchen, wenn die Sachen wirklich so sehr massiv sich in einer sehr kurzen Zeitgenössigkeit so verhaften. Das heißt, ich versuche immer diese Offenheit noch da zu lassen, damit ich mir das in 5 Jahren angucken kann. Also ich sehe mich auch als das Publikum, dass ich mir das in 5 Jahren angucken kann und denke, hey, was hast du da gemacht? Was gibt es noch zu entdecken? Und wenn du natürlich was verbirgst in einem Bild, natürlich indem du ein Geschenk malst oder was verpackt ist oder was vielleicht auch, wie bei der Katze zum Beispiel, also die kleine Katze, wo das Feuer ist, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, das ist ja auch so ein Zwischenmoment, wo auf jeden Fall gleich was passieren wird. Und dieses Spannungsverhältnis von dem, ich kann es jetzt gerade nicht decoden, aber leider ist es halt auch ein gemaltes Bild und ich werde es nie decoden können, weil das immer, also es wird nicht möglich sein, das zu decodieren, weil es bleibt halt einfach in diesem Moment verharrt. Und das, ich finde das schon auch aufregend, was Malerei machen kann.
Wie bist du generell mit, sage ich mal, so Zuschreibungen oder gerade so Surrealismus als eigenes auch, nicht nur Epoche, auch als Genre?
Ich finde das ganz toll und ich würde mir natürlich wünschen, dass es das auch gibt, weil so Schubladen sind total hilfreich. Und ich glaube, ich würde mir das jetzt in dem Punkt, wo ich bin, total wünschen, dass es so einfach wäre. Und ich habe das extrem abgelehnt die letzten 10 Jahre. Und hatte dann auch immer, wenn ich irgendwas rausgefunden hatte und die Leute dann gemeint haben, sie haben es verstanden, habe ich dann aus so einem, wie eine Trotzreaktion, aber ohne jemandem was Böses zu wollen, dann gesagt, nee, das ist es jetzt auch noch nicht. Und das hat aber was damit zu tun, dass ich halt an diese Kraft der Kunst glaube, Verborgenes auszudrücken, ohne dass es verschriftlicht werden kann, weil sonst könnte ich es ja aufschreiben. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann natürlich eine Zuschreibung kommt und die Leute sagen, ja, jetzt haben wir es verstanden, dann habe ich mich bisher immer sehr erschreckt und habe dann gedacht, ja, aber das interessiert mich auch noch. Oder, okay, aber schaut mal hier, jetzt damit könnt ihr dann nichts mehr anfangen. Und das ist natürlich total, das ist völlig, also karrieretechnisch total hirnrissig. Aber also deswegen, und ich meine, die Zuschreibung, die ich jetzt habe, es wird ein Artikel rauskommen im Kulturforum, international, und zwar, da bin ich dann Surrealistin. Und jetzt gerade bin ich in einer Ausstellung, die heißt Berliner Realistin. Also deswegen, ich fände das schon, also ich meine, ich habe ja eigentlich genau das erreicht, was ich wollte, Nämlich, dass ich da irgendwo und nirgends lande. Und das ist ja eigentlich, es ist ja ein zauberhafter Ort. Also vielleicht ist es anders auch gut, so wie das ist.
Beziehungsweise sogar mehrere Orte im wahrsten Sinne. Es ist ja wirklich, also ja. Dir wird sozusagen das, was du lieferst, das, was du anbietest, geclaimed für Zuschreibungen und hat aber dadurch auch plötzlich eine riesige Deutungsvielfalt.
Ja.
Und das macht es sehr spannend.
Also, das ist ja eigentlich der Wunsch, den ich habe, ist ja, dass es vielleicht irgendwie die Sprache ergänzen kann.
Ja.
Also auf eine Weise, die halt sich über Gefühle transportiert, über vielleicht auch ein unmittelbares Unbehagen oder ein Anziehen und ein Abstoßen, was man erlebt, wenn man die Sachen anguckt.
Ja. Und um mal kurz auf deinen Werdegang einzugehen.
Ja.
Wir sind ja, wie gesagt, jetzt in der Momentaufnahme hier mitten in Wien, Residenz. Ja. Das kommt ja aber alles nicht irgendwo her. Ja. Wo hast du begonnen? Wann hat für dich überhaupt festgestanden, dass du eine künstlerische Laufbahn eingehst?
Ja, also ich glaube, dass das immer schon feststand und dass ich nur die Einzige war, die das nicht geglaubt hat. Also ich habe lange Zeit immer gedacht, ich kann mal Wirtschaft studieren. Und ich weiß aber, ich habe eine Abi-Zeitung in die Hände bekommen und da war dann so, da schreiben dann die Mitschüler schreiben dann, was die Person wird. Und da war halt bei mir war immer so Künstlerin und ich hatte dann auch irgendwie so Arbeiten gemacht damals schon. Und ich hatte illegalerweise auch wir hatten so Monatsprojekte, weil ich Kunstleistungskurs hatte und dann hatte ich auch einmal einen Kreisverkehr verhüllt. Ich hoffe, das ist mittlerweile verjährt, weil ich habe das, also ich muss auch sagen, ich bin da eigentlich angestiftet worden. Beziehungsweise ich wusste nicht, dass ich nicht angestiftet wurde, aber wir hatten Christo irgendwie als Thema. Und dann meinte mein Kunstlehrer damals, der auch Künstler war, der meinte dann so, ja, also ihr müsst halt jetzt so eine Verhüllung machen für dieses Monatsprojekt. Und sonst waren das halt immer so recht so domestizierte Sachen. Da hat meine Skulptur mitgebracht, mal dies, mal jenes. Und dann hatte ich das Gefühl, der hat mir so zugezwinkert. Also so sprichwörtlich oder auch so richtig. Und dann dachte ich so, ja, der will jetzt, dass wir irgendwas so illegal nachts was verhüllen. Also der will jetzt, dass wir ein Gebäude verhüllen. Und dann gab es dieses wunderschöne, oh Gott, ich komme bestimmt in Teufelsküche. Ich hoffe, dass, ja, wie gesagt, ich hoffe, es ist verjährt. Aber da gab es dann so ein Kunstwerk, so Kreisverkehrkunst. Und die ist ja manchmal richtig gut. Und da gab es so ein Kunstwerk, das fand ich schon immer richtig cool. Und dann bin ich da um 4 Uhr morgens hin und hatte dann also so eine Verhüllung konzipiert. Ich gehe jetzt nicht weiter ins Detail, vielleicht komme ich dann nochmal irgendwie drum rum und habe das dann um 4 Uhr morgens verhüllt und war dann auch, als wir dann die Monatsarbeiten vorgestellt haben, war ich dann das erste Mal ruhig, weil sonst war ich halt immer die Erste, die irgendwie so, ja, schau mal, was ich hier Schönes gemacht habe und so. Und dann habe ich aber nichts gesagt und dann kam ich halt so nach der Stunde dann hin und meinte, ja, hier ist die Dokumentation. Und dann meinte er, ah, ich habe mir schon gedacht, dass du das gemacht hast. Ja, ist eine Eins, aber sag's keinem. So, also das war so, also ich habe das schon früh, also ich habe mich da schon früh total wohlgefühlt und auch Spaß dran gehabt. Und dann hatte ich aber ein super gutes Abi und dann dachte ich so, nee, also ich will aber jetzt auch nicht irgendwie so prekär dann irgendwie da und hatte mich dann, glaube ich, für VWL beworben in Freiburg und das haben dann die Zusage gekriegt, ich glaube an der FU für Politikwissenschaften, das ging dann auch. Und dann hat aber ein damaliger Freund hat dann gemeint, der hatte schon ein Unternehmen so, der meinte dann, ey, guck uns alle an, wir haben alle irgendwie Fernstudium gemacht, haben das irgendwann abgebrochen, weil unser Unternehmen so funktioniert hat. Also wenn du das machen willst, also irgendwie in die Wirtschaft gehen, also, dann brauchst du auch dieses blöde Studium nicht. Studier lieber Kunst, das wird dir, also so. Also er hat mich da total ermutigt. Und dann bin ich in München angenommen worden bei Gerhard Merz damals. Ich hatte da angerufen, habe so gesagt, ja, ich muss das erzählen, das ist so lustig. Aber es ist eigentlich total voll aus dem Nähkästchen. Werde ich mich so ärgern, dass ich es gemacht habe, aber ich mache es trotzdem. Dann habe ich so geguckt, habe mir die Professoren so angeguckt, dann angerufen, haben so gesagt, ja, haben dann alle irgendwie schon gleich viele Bewerbungen gekommen, also auch relativ checkig für jemanden, der irgendwie 18 ist. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, nee, also bei der Frau haben sich echt schon viele beworben. Die war auch sehr figurativ und ich glaube, die anderen waren alle eher so Malerfürsten und so. Und die Männer, da hat sich noch keiner beworben. Und dann habe ich mir die Männer so angeguckt, dann war so einer so ein bisschen dicker. Und dann dachte ich, der sieht nett aus. Das hat so, ich meine überhaupt kein Bodyshaming oder so, aber ich dachte, der sieht so ein bisschen freundlich aus und rund. Ich habe mir natürlich Gerhard Merz ausgesucht, der halt so eigentlich echt, also als Professor so eine Fehlplatzierung war. Also intellektuell ist sicher also sehr viel, was ich mitgenommen habe, aber der kam jeden Dienstag mit dem Nachtzug aus Luca gefahren. Und jeden zweiten Dienstag, weil Und dann hat er uns erstmal alle so rund gemacht. Und also ich habe das immer den schwarzen Dienstag genannt. Und dann meinte er immer so, ja, glauben Sie, dass die Kunst in Ihnen wohnt und so. Und dann, also er hat dann echt alle so zurechtgestutzt. Und dann im ersten Jahr hat auch niemand was gemalt, weil sich keiner mehr getraut hat. Wir hatten auch so ganz weiße Räume. Alle anderen hatten so Malerateliers mit Farbspritzen. Und ich dachte halt echt so, ich bin hier so am falschen Ort. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und ja, und dann bin ich immer so in die Medienklassen reingesneakt und habe dann irgendwie bei Klaus von Bruch und damals hatte er irgendwie Stefan Römer, der über das Fate promoviert hat, der hatte dann so eine Gastklasse und hat mit uns Chris Marker-Filme angeguckt und so. Also es war dann irgendwie nochmal so eine völlig neue Welt und dann bin ich zur Konzeptkunst gekommen. Und dann habe ich irgendwann gesehen, was Rainer Ganal machte, der war damals in Stuttgart und habe gedacht, ja, voll der verrückte Typ, der arbeitet so mit. Ich hatte damals viel so Screens von Computern gemalt. Also wirklich so diese fiesen Microsoft-grauen Balken mit den Xen zum Wegklicken. Hatte dann auch bei Jahresausstellungen an die Fenster dann auch wirklich so Balken gemacht und so, weil ich wollte es so in die Realität reinholen. Und dachte, ja, irgendwie, also der Rainer Ganal sieht die Arbeit sehr interessant aus, ich mache das. Und hab mich dem dann ausgesetzt mehrere Jahre und bin dann irgendwann zu Christian Jankowski gewechselt, der auch Konzeptkünstler ist, Performancekünstler, und habe da dann auch meinen Abschluss gemacht und habe dann in meiner Meisterschülerausstellung nochmal die Kurve gekriegt und Malerei gezeigt, auf eine sehr konzeptionelle Weise, und habe danach nur noch gemalt. Also mit dem Ende des Studiums war ich dann wieder Malerin.
Also hat die Kunst in dir gewohnt.
Also ganz ehrlich, ich muss ja sagen, ich habe dann lange Zeit gedacht, die Kunst wohnt nicht in einem und man kommentiert irgendwie Gesellschaftsphänomene. Und vielleicht ist es als 20-Jähriger tatsächlich so, dass die Kunst vielleicht noch nicht in einem wohnt oder dass man nicht genau weiß, wo die wohnt, und vielleicht auch sehr viel Ego noch in einem wohnt und so. Aber ich hatte jetzt so ein paar Schicksalsschläge gehabt, wo ich dann nachher wirklich gedacht habe, die Kunst hat mich eigentlich gerettet und Kunst kann tatsächlich auch eine unglaubliche Kraft entfalten, und es macht schon Sinn, dass es Kunsttherapie auch gibt, weil das einfach so eine unglaublich unmittelbare Ausdrucksform ist, die aus was ganz Schrecklichem, was Erbauliches, was einfach auch so eine Realität schafft. Also es muss ja auch nicht unbedingt erbaulich sein, es kann ja auch irgendwie sein, man macht eine Monsterskulptur oder so, aber einfach was man nach außen trägt und was dann nicht mehr in einem wohnen muss tatsächlich. Und da ist Kunst tatsächlich ja echt ein unschlagbares Mittel, um damit umzugehen.
Ja, und auch die menschliche Kreativität, die dann diese plötzlich neuen Räume erschaffen kann. Ich habe gestern nämlich noch sehr feurig diskutiert mit Freundinnen und Freunden von mir, die behauptet haben auch, dass ja Künstlerinnen doch irgendwie bedroht seien, auch von maschinellen Lernsystemen, KI genannt. Da habe ich gesagt, nee, auf gar keinen Fall, Entschuldigung. Aber
gute Künstler sind nie bedroht von irgendwas.
Genau, das habe ich auch gesagt.
Künstler, also auch diese komische Idee mit den, hast du denn genug Ideen oder wo kriegst du denn deine Ideen her? Wenn du ein guter Künstler bist, hast du immer zu wenig Zeit. Dein einziges Problem auf der Welt ist, dass dir die Zeit wegläuft. Vielleicht manchmal die Energie, aber eigentlich Ideen hast du immer mehr, als du umsetzen kannst. Und Angst vor bildgebenden Prozessen ist völliger Quatsch. Da muss ich tatsächlich Gerhard Merz dann nochmal vorkramen, weil der meinte, schauen Sie sich Dürer an. Der hat damals die modernsten Technologien verwendet, also die Radierung zum Beispiel. Das war so wie damals, wenn jemand Photoshop Und deswegen hatte ich auch nie diese Scheu, mich mit neuen Medien auseinanderzusetzen, weil ich glaube, es gibt in so einem, ich habe tatsächlich auch viel Management-Literatur gelesen, und da gibt es das eine Buch, da ist ein Kapitel, heißt Action Cures Fear. Also sobald man Angst vor etwas hat, einfach in die Aktion zu gehen, und gerade bei neuen Medien oder so, ich bin ja dann auch immer mal wieder kurzzeitig NFT-Experte gewesen oder AI-Experte, aus dem einfachen Grund, weil wenn eben irgendwas Neues passiert, dann stürze ich mich halt da rein, weil ich einfach unglaublich viel Angst davor habe, Angst zu haben. Und ich möchte es halt so schnell wie möglich diese Lücke mit Wissen auffüllen. Und dann bist du halt kurzzeitig für irgendein neues Phänomen Experte. Ne?
Ja. Und würdest du sagen, aber gibt es eine Art Kanon von Phänomenen, die dich am stärksten prägen oder beschäftigen? Ich meine, du klar bist als zeitgenössische Künstlerin auch eine gewisse Durchlässigkeit.
Ja. Also ich meine, ich bin verrückt nach Technologie, und damit meine ich aber auch die Technologiegeschichte. Und damit meine ich aber auch zum Beispiel die ersten Cyborgs, wie zum Beispiel Talos, der Metallmann, der irgendwie die Insel Rhodos umrundet hat. So, ich glaube, man hat das so geschätzt auf 240 Kilometer pro Stunde. Also die Idee von einem mechanischen Menschen, die gibt es halt im Mittelalter, die gibt es die gibt es in der griechischen Antike, wahrscheinlich gibt es sie auch irgendwo in Ägypten. Also ich meine, allein Steinbilder zu erschaffen oder so, das hat ja schon was, also immer diese Abbilder von was, was menschlich sein könnte und das dann so beleben mit, in der griechischen Antike halt tatsächlich über Hephaistos. Und es ist dann auch nicht so, dass es göttlich, also da ist die Technik und das Göttliche ist ganz nah beieinander. Und also ich glaube, Technologie ist immer was mich total interessiert, weil das uns so menschlich macht. Also das Benutzen von Technologie ist eben, deswegen hasse ich auch Nostalgie und so oder tue mir damit sehr schwer, weil dann immer sagen, ja, früher, da war das anders besser, da haben wir das nicht gemacht. Aber sobald du eine Spitzhacke verwendest, verwendest du Technologie. Also ob du jetzt mit dem Dreschflegel, das war halt auch mal State of the Art. Also diese und Technologie ist was mich halt total begeistert, weil ich denke, das unterscheidet uns halt und es ist sehr nah an der Kunst. Also so wie jetzt irgendwie ein Ingenieur einen Roboter bauen würde und ein menschliches Abbild schafft, das ist super nah, wie ein Bildhauer eine Skulptur machen würde. Das sind auch Annahmen über ideale Menschen und sowas, die dem zugrunde liegen.
Ja, und ich sag mal, historisch hat uns ja eigentlich der Verlauf auch gezeigt, dass Künstlerinnen und Künstler mit neuen Technologien am ehesten, als erstes eigentlich umgehen.
Ja.
Und dann auch dementsprechend immer so ein bisschen voraus sind. Ich hatte auch den Eindruck tatsächlich, als jetzt gerade dieses ChatGPT und diese maschinellen Lernsysteme plötzlich so ein Riesenthema geworden sind, hatte ich den Eindruck, da hat sich eigentlich die junge Kunst wieder da weit davon entfernt. Obwohl man eigentlich möchte meinen, dass dann, dass er absorbiert wird und so. Nee, die haben vorher schon lange genug damit gearbeitet. Mhm. Es gab schon Anfang des 20. Jahrhunderts, gab in den 90er Jahren nochmal ein großes Computer-High und jetzt in den 2000ern. Und dann aber, als plötzlich in der Gesellschaft wirklich mittendrin war, hatte ich den Eindruck, okay, plötzlich wird wieder figurativer gemalt, es wird wieder viel mehr mit Keramik gearbeitet, also wirklich so archaische.
Auch so Shamanism, also so, ja. Ich weiß aber auch nicht, also ich bin dann manchmal auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also wenn ich dann auch mit Studierenden zu tun habe oder so und ich merke dann, dass die eine sehr konservative Vorstellung davon haben, was Kunst ist. Und das ist ja eigentlich, also man denkt ja, also vor allem wenn man sehr offen ist, denkt man dann vielleicht auch als Professor in dem Moment, naja, jetzt können wir die jungen Leute mal zeigen, was hier so, also ich meine, ich bin ja auch nicht alt, ich bin ja eigentlich super jung, also dafür, was ich mache, aber man rutscht ja dann schnell in die Rolle des Professors und dann dachte ich, ey, jetzt sind die noch mal edgier und noch mal smarter und die wissen jetzt noch viel mehr und die sind dann irgendwie auch nicht so app-affin, haben dann irgendwie so, und dann, ah, nee, wusste ich, nee, das hab, ich habe gar kein Wallet und dann ist das alles so, also die sind dann so doch wieder sehr konservativ und ich glaube aber, dass das nicht so gut ist. Also ich glaube, das hat was mit ökonomischen Zwängen zu tun, das hat aber auch was mit der Gesellschaft zu tun, dass die im Moment eben auch einen krassen Konservatismusruck macht und dann sind eben die jungen Leute halt auch nicht so, oder die Studierenden sind dann auch nicht so, dass sie jetzt sagen, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie das Edgieste vom ich meine, man sieht das auch, welche Musiker gerade besonders spannend sind. Das sind Leute so um die 35, die halt super subversive Sachen machen. Und also Earth Eater zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Jemand, der unglaublich große Fanbase hat, coole Sachen macht, mit Anna Uddenberg zusammen auch tolle Kollaborationen gemacht hat. Und das sind halt, die sind halt nicht 18, ne?
Ja.
Also diese, ich glaube immer dieses Prodigy-Ding, dass jemand irgendwie so ein Wunderkind ist, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen, also selten. Also in der Malerei zum Beispiel nicht, weil man braucht irgendwie eine gewisse Selbstironie und es hat auch was mit so persönlichem Wachstum zu tun, um halt irgendwie auch, aber ich meine, Basquiat war schon ziemlich cool, also das war schon ein ziemliches Ausnahmeding, aber ich kann das auch nicht abschätzen, wie die anderen Leute zu der Zeit gemalt haben, die nicht erfolgreich waren. Ich kann das jetzt nur für meine Generation sagen.
Ja. Und ich meine, na klar war Basquiat cool, gar keine Frage. Mhm. Und es hat auch der Zeit seines Lebens das schon alles quasi zurückgespiegelt bekommen.
Ja.
Aber who knows, wie sich entwickelt hätte, wenn er nicht mit 27, 28 oder so dahingeschrieben wäre. Vielleicht würde man heute drauf gucken und sagen, oh nee. Und ich meine auch dieses ganze Rumimitiere, also das ist ich finde es ja eine der größten Seuchen, die wir auf Social Media finden, sind Leute, die diese Kunst von Basquiat imitieren.
Ach so, ich finde ja, da gibt es einen super coolen Instagram-Account, der heißt Who's Who. Also, und die bringt dann immer wieder so 5 KünstlerInnen zusammen oder mal auch nur 2, die voneinander abschreiben. Manchmal ist es auch nur so, es sieht identisch aus. Das eine ist aber tatsächlich eine Referenz oder eine Hommage. Also es ist nicht immer abschreiben, es ist nicht immer didaktisch mit dem Zeigefinger. Aber klar, also manchmal, da siehst du so Arbeiten, sehen halt exakt aus wie Joni Mitchell und du denkst so, aber warum kaufen das dann die Leute oder warum hat das so ein, und ich denke halt, Joni Mitchell kriegt man halt nicht mehr so leicht.
Okay, ja.
Aber das ist halt nicht mein Anspruch. Also ich meine, es gibt auch super viel Lifestyle-Kunst, wo ich denke, die Leute hätten halt gerne irgendwie einen Hockney oder hätten gerne einen Joni Mitchell und dann, Joan Mitchell, sorry, ich komme da immer durcheinander. Ja, das eine ist die Musikerin und das andere ist die Künstlerin. Nee, und dann gibt es halt jemanden, der genau auf dieser Welle reitet. Das verkauft sich auch gut, sieht bestimmt auch gut in der Hotellobby aus. Aber das ist halt, also ich meine, den Spaß, den ich empfinde bei meiner Arbeit, das ist ja nicht irgendwie, wenn das Geld auf dem Bankkonto eingeht, sondern der Spaß ist ja irgendwie, dass Leute damit connecten, dass sie es verstehen, dass sie sich herausgefordert fühlen, dass es vielleicht mal einen Artikel gibt oder dass man merkt, dass irgendjemand damit so umgeht und irgendwas da rauszieht. Und natürlich, dass sich die Sachen verkaufen, ist nicht schlecht, aber man macht das, also ich zumindest, mache das nicht, um Sachen zu verkaufen. Dann würde ich andere Sachen vielleicht machen. Ich wüsste jetzt auch nicht, also habe ich mir nicht genug Gedanken gemacht, was ich dann machen würde, aber ich bin da auch nicht so gut. Also kommerzielle bin ich dann immer so, ich bin ganz froh, dass ich Galeristen habe, weil ich habe dann immer wieder so Momente, also einmal habe ich gedacht, das war 2014, da dachte ich, da ist ein Art Fair, da muss man wahrscheinlich was für dieses Art Fair machen, wo ich dann eingeladen war. Und habe dann im zweiten Jahr so kleinere Arbeiten gemacht. Und es hat halt überhaupt nicht funktioniert, weil ich überhaupt kein Gefühl dafür habe, was man verkaufen kann. Ne? Und dann, wenn ich dann irgendwas mache, wo ich denke, das mache ich jetzt nur für mich, das kann man gar nicht verkaufen, weil das ist so unpraktisch. Und das ist vom Materialwert auch so niedrig. Oder das ist so, ich hatte zum Beispiel einmal ein Projekt gemacht, da hatte ich habe in China auch studiert. Und da hatte ich dann so 50 ganz unterschiedliche chinesische Bürger befragt, zu ihrem Leben, zu ihren Vorurteilen und habe mit denen immer gegessen aus so Bamboo-Fiber-Lunchboxes. Und dann habe ich die am Ende ausgewaschen und habe die mit rotem Stift ihren Namen auf diese Boxen schreiben lassen und habe die dann so mit Blau so verziert, also mit so Aquarell, als wären das Porzellankisten. Und es war so ein bisschen kommen, dass sich halt auch diese Essenskultur, die in China sehr groß ist, zu so einer Fast-Food-Kultur entwickelt hatte auch. Und dass die halt diesen krassen Sprung geschafft hatten von dem Bauernstaat zu einer extrem technologieversierten Industrienation. Und habe da eben über viele verschiedene Themen, auch so ein bisschen schwierigere Themen mit den Leuten gesprochen und habe aber das Interview nicht verschriftlicht, sondern eben in Ornamenten und Symbolen auf diesen Boxen wiedergegeben. Also ausgewaschener Abfall, den ich verziert hatte. Und den hatte ich dann zu einem Art Fair mitgebracht in der kuratierten Sektion. Da war ich auch, glaube ich, noch im Studium zu der Zeit. Und habe den dann mit so einer coolen Technik dann an die Wand so installiert und dachte auch nicht, dass das irgendjemand kauft, weil also es ist schwierig mit der Haltbarkeit, das waren so Papierboxen. Und dann hat es einfach jemand gekauft, wo ich so, also der Leiter tatsächlich von dem Fair damals hat dann gesagt, ja, ich kaufe die alle. Und ich,
alle?
Ja, alle. Der hat dann einfach alle gekauft und die waren dann auf einmal in der Sammlung, eben eine der spannendsten Sammlungen in der Türkei zu der Zeit. Und ich war dann, und da habe ich auch so gedacht, ey, du weißt es einfach nicht. Lass es, Charlie, konzentriere dich nie wieder drauf, was die Leute gerne kaufen. Mach einfach die Sachen, auf die du Lust hast und irgendwer wird sich finden. Und mittlerweile ist es so, also meine Sammler sind auch so ziemlich, und ich sage das mit ganz großem Respekt, sind auch so total, also freakige Leute, die irgendwie auch sehr speziellen Geschmack haben, super spannend sind. Und ich glaube, die Kunst sucht sich auch die Leute. Also und ich bin ganz froh, weil das heißt natürlich, ich habe mit Leuten zu tun, die total gerne lesen, die irgendwie sich mit zeitgenössischen Themen auseinandersetzen, die tech-affin sind, die selber auch spannende Projekte machen, auch viel Philanthropie. Und ich denke schon, also die Art der Arbeit spricht ja dann auch, also es ist eigentlich eine schöne Art zu kommunizieren und sich auch so ein Kreis von Menschen um sich herum aufzubauen.
Ich fand die Formulierung gerade super, dass die Kunst sich die Leute findet.
Ja.
Und ich glaube, ich würde es mit einem Nebensatz sogar noch erweitern, dass sobald die Kunst selber weiß, was sie will, dann hat sie das Potenzial, auch andere Leute überhaupt zu überzeugen. Und dass diese andere Serie, die du beschrieben hast, quasi diese erste kleineren Malereien, die du da für die Fair produziert hast, ich stelle mir vor, da ist wahrscheinlich nichts mit großartig geworden. Oder wie
ist nichts passiert. Die waren eigentlich auch nicht so verkehrt. Die waren ganz geil eigentlich. Aber das war auch zu einer Zeit, wo man über Cultural Appropriation noch nicht so gesprochen hatte. Und das war halt, also ich habe mich sehr viel mit Porzellan auseinandergesetzt zu der Zeit, auch weil ich aus einem, also die älteste Erinnerung in meiner Familie ist, wie meine Großmutter eine Ming-Vase auf so einem Gutshof kaputt macht, wo ihr Vater Wagenbauer war. Das ist die, weil damals war die 5 und deswegen ist es die älteste überlieferte Erinnerung. Mhm. Ne? Also davor gab es keine und das war wahrscheinlich ihre jüngste und meine Urgroßeltern habe ich nie kennengelernt. Und was halt spannend ist bei dem Porzellan, ist halt immer auch sehr demütig, weil die Deutschen sind ja immer sehr schnell dann auch drin zu sagen, ja, die Chinesen, die klauen uns alles und so. Und weil, also gerade auch natürlich, also bei so Copyright-Sachen, aber eben im 18. Jahrhundert oder sogar noch ein bisschen vorher, da hat ja Delfter Porzellan angefangen zum Beispiel, aber auch Rosenthal und Meißen, das Blau-Weiß, das chinesische Blau-Weiß-Porzellan zu kopieren. Und zwar auch so, naja, eigentlich so trampelig, dass aus dem wunderschönen Granatapfelmotiv das sehr bekannte Zwiebelmotiv, Zwiebelmuster wurde. Mhm. Und das ist halt so ein 1:1 Zeichen, da hat jemand kopiert, kannte halt den Granatapfel nicht und dann wurde es halt nach und nach zur Zwiebel. Aber es ist halt so ein Hinweis, es werden nicht die Deutschen kopiert, weil sie so toll sind, sondern es wird halt State of the Art kopiert, weil es halt State of the Art ist. Und damals war eben Bone China State of the Art und das wurde kopiert. Und wir Deutschen können froh sein, wenn wir kopiert werden. Wenn wir mal nicht mehr kopiert werden, dann müssen wir uns Gedanken machen. Und zwar ganz schnell. Ja.
Ich habe das Gefühl, du bist sehr analytisch. Also es ist wirklich sehr...
Mal so, mal so.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Also das ist wirklich auch, also du bist ja unfassbar intellektuell. Das ist ein großer Referenzraum. Und wo würdest du dich einordnen zwischen, ich sag mal, so einem technischen und vielleicht einem etwas eher spirituellen Ansatz?
Ich glaube, ich lerne das mit der Spiritualität gerade. Also weil ich glaube, der große Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich überkompensiert habe dafür, dass ich eine Frau bin und mich immer sehr weit davon weggehalten habe, weil du natürlich als weiblich gelesene Person extrem schneller oder viel früher Probleme damit bekommst, wenn du Sachen auf Gefühle betonst, also ich kann kaum drüber sprechen, siehst du. Wenn du dich auf Gefühle beziehst, wenn du dich auf Ungewissheiten, esoterische Phänomene oder so. Das war halt alles, also man wollte auf gar keinen Fall irgendwie eine ältere Dame in wallenden Kleidern mit irgendwelchen Heilsteinen sein. Das hat sich aber auch, also tatsächlich auch trendmäßig so total gewandelt. Wir haben ja einmal, es gibt ja auch zum Beispiel Kay Elado McDowell, super spannende Person, die ganz viel mit AI gearbeitet hat, auch eins von den GPT-Modellen trainiert hat und den Atlas of Anomalous AI geschrieben hat, wo auch Hans-Ulrich Obrist und so drin ist, super cooles Buch, die aber auch selber total krasse Schamanismus-Riten durchführen und auch in diesem okkulten Bereich dann total drin sind. Und ich glaube, ich merke jetzt, also durch den Tod meines Mannes, der ja auch Maler war, das war vor 3 Jahren, merke ich einfach, dass es Dinge gibt, wo uns das Analytische überhaupt gar nicht weiterhilft. Weil wenn du Trauma erlebst, wenn dir was Schlimmes widerfährt, dein ganzer Intellekt ist so nutzlos. Also was dir nützlich ist, ist Gottvertrauen, wenn du es hast. Das hatte ich nicht. Also das habe ich dann auch wirklich verloren, so komplett. Aber alles, was analytisch, wenn du dir das anguckst, als Partnerin, wenn dein Partner stirbt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, in der Regel sind es ältere Leute natürlich, wenn der Partner stirbt. Aber die liegt, glaube ich, bei 70%, dass du in den nächsten 3 Monaten auch stirbst. Natürlich sind das wahrscheinlich hochgerechnet auf Leute, die um die 80 sind. Aber intellektuell gesehen, als ich meine Situation betrachtet habe, war es, du wirst nie wieder geheilt sein. Du wirst ewig die Bilder vom Krankenhaus in dir rumtragen. Und da habe ich dann so gemerkt, das bringt mir nichts. Also es ist was, auf das ich immer wieder zurückgreife und was mir auch Spaß macht und auch wie so ein Hobby natürlich viele Informationen gibt. Aber letztlich, ich glaube, dass Spiritualität ist was, was unglaublich wichtig ist und je näher man dran ist und je leichter man Access dazu hat, umso besser. Umso besser. Und ich glaube, das ist was, was ich nach wie vor auch noch mehr reinlassen muss.
Wir haben vorhin schon einmal kurz angeschnitten über einen Ansatz, den du hast, ein Verständnis, ein grundsätzliches Verständnis von Kunst, über das du auch geschrieben hast tatsächlich, ja?
Ach so, ja. Ja. Oh, du meinst die Kunst- und Demokratie-Geschichte, genau, ja.
Ja, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, weil ich finde es…
Ja, also da hat mir tatsächlich auch so ein bisschen mein analytischer Verstand geholfen, weil, also ich denke immer als Künstlerin, denke ich, es gibt Kuratoren und es gibt Kunstvermittler, die eigentlich also auch die Aufgabe immer übernehmen und sagen, ja, aber wir brauchen ja Kunst aus und jeder hat da so ein bisschen so seinen eigenen Zugang. Aber mir war, also dadurch, dass ich Soziologie studiert hatte nebenher noch, hatte ich dann immer wieder so Input, der eigentlich sich nicht auf Kunst bezogen hatte, sich aber unglaublich gut anwenden hat lassen. Und dadurch, dass ich parallel in beiden Sachen unterrichtet wurde, konnte ich dann immer so rauspicken, was mir gefällt. Und da gibt es eben ein Modell von Habermas, das heißt, also es ist auch gar nicht so ein richtiges Modell, sondern es taucht in Faktizität und Geltung auf, wo er über Schleusen spricht. Ich habe das dann so ein bisschen das Schleusenmodell getauft. Aber es geht darum, wie Issues, so Problemlagen, nach und nach in den Kern der Gesellschaft durchdiffundieren, von außen kommend, von der Peripherie kommend und dann erstmal zu Themen werden, die also Leute am Stammtisch zum Beispiel verhandeln und wo dann Journalisten irgendwann drüber schreiben. Dann taucht es oft, dann vielleicht taucht es erstmal im Kulturteil auf und irgendwann wird das dann eine Policy, also ein festgeschriebenes Regelwerk. Also man kommt sozusagen von dem Mainstream durch verschiedene Schleusen in die Mitte der Gesellschaft. Und das habe ich zu der gleichen Zeit, als ich eben Kunst studiert habe, gehört. Und dann war für mich ab dem Zeitpunkt klar, was die Kunst eigentlich tut. Also was die Funktion der Kunst ist. Und zwar ist die Kunst eigentlich diese Sensorik von der Demokratie, von der Gesellschaft, die Problemlagen permanent aufspürt. Das heißt, es kann sein, also dass sich Künstler mit Feminismus-Themen auseinandersetzen, lange bevor das überhaupt als fragwürdig oder als Thema ist, das in der Gesellschaft im Mainstream verhandelt wird. Oder vielleicht auch mit Gewalt gegen Frauen, was jetzt so also Themen sind, die in letzter Zeit immer wieder aufgetaucht werden. Wenn ich das natürlich in der Malerei verhandle, bevor drüber gesprochen wird, dann taucht vielleicht doch irgendwann mal ein interessierter Kunstkritiker auf, der vielleicht was dazu schreibt. Sobald es in die Sprache übergeht, ist es viel leichter, dass es vielleicht von einem anderen Medium oder von einer anderen Zeitschrift wieder aufgegriffen wird, dass Leute anfangen, darüber zu diskutieren. Und wenn ich das jetzt aber abschneide, diese feine Sensorik, also muss ich das eigentlich vorstellen, so 1000 kleine Fühlerchen. Und auch nicht alles, was ein Künstler als Setzung macht, landet dann irgendwie in der Verschriftlichung natürlich. Aber ohne die Vielfalt von diesen verschiedenen Möglichkeiten hat man halt dann auch keine Gesellschaft mehr, die wirklich weiß, um was es in ihr selber eigentlich geht. Weil wenn natürlich diese Sachen nicht vorverhandelt werden, dann ist nachher nur, ja, alles ist teuer oder es sind halt so, also dann ist man wie so eine Biene oder wie so in so einem Bienenstock und man geht halt, fliegt halt zur Arbeit und sammelt halt irgendwie den Nektar auf und dann fliegt man wieder zurück und so. Aber dass das irgendwann zu einem depressiven, sinnentleerten Leben führt, weil wir Menschen halt doch keine Bienen sind, das ist ja auch allgemein bekannt, ja.
Also um quasi mal kurz die Brücke herzustellen zwischen dem, was wir gerade besprochen haben und dem, wie ich auch das aktuelle, sag ich mal, Zeitgeschehen empfinde. Also es wurde ja in den vielen letzten Jahren auch viel darüber berichtet, dass gerade die politische Debatte und die Art, wie wir miteinander diskutieren, stark emotionalisiert wird. Und das passt ja eigentlich total dazu, ne? Dass also so die faktische, analytische und wie auch immer wissenschaftlich fundierte sage ich mal, Seite gar nicht, also an Relevanz eigentlich verliert und das Emotionale zunehmend stärker wird. So wie
also
für
es
dich
ist fast, als würde Sprache ästhetisiert werden im Moment. Also es ist so, also Wissenschaft ist gar kein Wert an sich, sondern es ist eine Art und Weise zu sprechen. Was mich natürlich total schockiert als jemand, der irgendwie mit dem linearen Geschichtsverständnis groß geworden ist, der gedacht hat, dass die Geschichte sich natürlich nicht mehr wiederholen wird und natürlich in Deutschland nie wieder werden wir mit solchen Themen umzugehen haben, wie wir das jetzt haben. Aber also das hat ja mit den Amerikanern so ein bisschen begonnen vor geraumer Zeit, dass man auf einmal Sachen wieder sagen konnte und dass man eben auch sagen konnte, nee, der lügt, auch wenn es faktisch eigentlich nachprüfbar, also beweisbar gewesen wäre. Und jetzt ist es eher so ästhetisches Phänomen, ja, aber ja, die Wissenschaft, die sagt sowieso, was sie und das ist ja alles. Also das so diese Realität, also Realität, es ist eigentlich eine sehr surreale Zeit, in der wir sind jetzt.
Ja. Oder zu lügen und damit die Wahrheit zu behaupten trotzdem.
Ja.
Dass er
Alternative
Hand in Hand.
Facts, ich meine, das ist jetzt, sagen ist ja fast schon ein geflügeltes Wort, selbst in Deutschland, so alternative Fakten. Aber es hat mich natürlich umgehauen. Also als ich das gehört habe, auch in einem Regierungskontext, dass man eine Lüge alternative Fakten nennt. Und deswegen meine ich halt, also Sprache wird wie so Material benutzt. Also man guckt halt, was bleibt kleben. Wie kann ich das formulieren? Die Leute wissen zum Teil auch, dass hier und da gelogen wird, aber der Style gefällt ihnen. Und dann wählen die das. Also irgendwie der Style gefällt mir hier besser, weil da verstehe ich ab und zu noch einen Satz oder habe das Gefühl, ich verstehe die Sätze. Aber jetzt bei den Demokraten zum Beispiel, und da muss man natürlich sagen, Kamala Harris ist einfach jemand, die kann halt sprechen wie ein sehr intellektuelles, toll gedrucktes Buch, wo natürlich sich dann viele nicht abgeholt gefühlt haben. Ne? Und das, ja, also es würden irgendwie Stile gegeneinander kämpfen und es geht nicht mehr um Inhalte.
Und ich frage mich gerade, wenn die Sprache ästhetisiert wird und quasi da mögliche unterschiedliche, also divergente Narrationsstränge ja im Prinzip auch durch dieselbe Sprache konstruiert werden können, ja, was das sozusagen mit der Bildsprache wiederum macht. Weil du vorhin auch meintest, wir müssen ja mit der Malerei im Prinzip eine alternative Sprache oder ein alternatives Verständnis auch kreiert. Was heißt das dann für die Malerei? Wird die Malerei dadurch textlich lesbarer? Eventuell?
Ich glaube, dass sie ehrlicher wird. Also ich glaube, dass sie wahrhaftigere Aussagen trifft. Und das ist natürlich jetzt total gemein, weil die halt Ambiguität aushalten kann. Bei einem Text kann man halt wirklich sehr stringent nachprüfen und sagen, ja, aber hier ist das Argument, das passt jetzt hier nicht mehr in die Logik von dem Aufbau, den du hier vorhast. Kann man bei einem Text tatsächlich ziemlich gut machen. Bei einem Bild kannst du natürlich zwei Elemente, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und das ist ja auch Eisenstein zum Beispiel, hat das ja so cool gemacht. Der Regisseur, der hat zum Beispiel dann irgendwie zwei kopulierende Stiere gehabt und dann ein Feuerwerk. Also zwei Bilder, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, verbunden, aber doch irgendwie kommunizieren und trotzdem aber auch ihre Teile bleiben. Und aber genauso natürlich in der Malerei. Ich kann ja eben diesen Schuh mit vielleicht so einem Müll, mit einer Mülltüte, also ein High-Culture-Item mit einem Low-Culture-Item und dann mit blonden Haaren, mit vielleicht Kommodifizierung von Frauen verbinden und muss aber natürlich auch, und das macht sich vielleicht auch der Künstler einfach, ich glaube nicht, dass die Künstler es einfach haben, aber es kann natürlich auf verschiedene Weisen gelesen werden. Das heißt, sowohl die eine Seite oder die andere könnte auch darüber sprechen. Und ja, und dadurch finde ich, ist es halt ehrlicher in der Art und Weise, wie Kommunikation eigentlich beschaffen ist und sogar, wie sie im Moment beschaffen ist.
Und es wird auch, ja, absolut, es wird auch faserig. Also wenn du merkst, ein Text widerspricht sich selber in seinem Fluss, dann verliert er an Relevanz, an Glaubwürdigkeit und auch der Autor verliert automatisch an Glaubwürdigkeit, an Relevanz. Das hat dann die Kunst dem, ja, voraus vielleicht, in der Voraus ja nicht, aber zumindest den,
ich meine, ich hatte mal so ein Seminar belegt zu Lacan bei Felix Enslin und da war so, also die ersten drei Einheiten waren so richtig anstrengend, also ich hatte so richtig so Kopfschmerzen, weil ich eben aus der Soziologie so viel, also wir definieren jetzt was und dann verhalten wir uns dazu, was wir da definiert haben. Das ist halt in diesen ganzen Lacan-Seminaren, soweit ich mich erinnern kann, überhaupt nicht so, sondern du sagst immer, ja, es kann das eine sein, aber es kann auch das andere sein. Und im Prinzip gehen die ganzen, also das ist ja auch so ein Gebaren, also die Duchamp-Kritiker haben das auch, die haben auch so ein ganz spezielles Gebaren, bei Proustianern gibt es das auch, also und bei den Lacan-Leuten, da war das dann immer so, die haben dann eine Sache gesagt und dann haben die aber, um wirklich Lacaner zu sein, so kam es mir vor, musstest du dir dann selber auch nochmal widersprechen und das dann auch nochmal so weird aufmachen, das Argument, also auch Ästhetisierung der Sprache. Und das ist halt in der Malerei oder auch in der bildenden Kunst natürlich total schön, weil du sagst, wenn ich jetzt ein iPhone mal, dann ist das natürlich zugleich Kritik als auch Fetischisierung. Wenn ich jetzt in den Wald gehe und mich abschirme von digital beeinflussten oder digitalen Bilderfluten, dann sage ich genauso viel über das Nicht-in-den-Wald-Gehen als über das In-den-Wald-Gehen. Und da wird uns das natürlich einfach gemacht, weil ich glaube halt, dass, und ich weiß, dass es in der Welt natürlich der 0815-Punkt, das ist nicht relevant. Kunst ist nicht relevant für uns. Ich könnte mein ganzes Leben ohne Kunst haben. Ich habe mein Sofa, ich habe meine TV-Wand. Ich brauche die Kunst nicht. Aber bei mir ist deswegen ist es so relevant, weil es eigentlich zu allem was sagen kann. Und die Kunst ist halt auch immer nur so intelligent wie die Person, die drauf schaut. Und damit meine ich nicht, dass aber wenn jemand was sieht und was sehen will, dann funktioniert das auch. Also und die besten Arbeiten sind halt die, wo du keinen Doktortitel brauchst, um was rauszuziehen, aber du kannst auch einen haben. Also finde ich immer schön, wenn es dann doch eine, also ich bin kein großer Fan von der Exklusivität, also weil du hast halt sehr viele sehr links informierte Künstler, die super intellektuell sind und die aber sagen, ja, aber meine Kunst oder eigentlich dann wieder sich sehr stark für verschiedene Kriege und Konflikte einsetzen, aber eigentlich eine Kunst machen, die der Normalbürger niemals zugänglich finden würde. Und das fand ich immer sehr traurig. Und ich glaube, deswegen bin ich auch bei der Malerei geblieben, weil die Malerei eine Kunstform ist, bei der wir alle nicht so Berührungsängste haben, die zu konsumieren. Du kannst dem Taxifahrer einen Yves Klein zeigen und er sagt, wow, is it underwater? So. Oder, also irgendwas wird er sagen. Irgendwas wird er sagen. Ist ein schönes Blau oder ist das hier ein Stückchen Meer? Oder, also die Leute reagieren selbst auf ziemlich verrückte Kunst. Also bei Pollock zum Beispiel, ich hatte auch eine Freundin, die meinte, ja, ich sehe da so kleine Gazellen und so. Also die Leute haben halt keine so großen Berührungsängste, das gemalte Bild zu konsumieren. Bei Skulptur ist das schon wieder ganz anders, weil Skulptur so eine eigene Präsenz hat. Also Skulptur hat andere tolle Sachen, aber Bilder zu konsumieren, ist halt das Schöne, dass es doch relativ demokratisch stattfinden kann.
Ja. Gerade noch gedacht, dass das einzige Wort, was vielleicht eine ähnliche Ambiguitätstoleranz aufgebaut hat wie die Malerei, ist vielleicht die Poesie, die Lyrik. Ja, also die hat dann wiederum auch diesen.
Ja, und wenn man auch an Songtexte denkt, ne? Also es gibt
das wäre mein nächster Punkt tatsächlich, Musik. Ja. Also auch, was da sozusagen dein Take ist.
Mein Take generell zu Musik.
Ja, das finde ich gut. Das war jetzt ein bisschen zu abstrakt allgemein gebracht. Aber ich habe dann, während ich über die Musik zur Musik überleitete, noch gemerkt, dass ich jetzt Wort gefahren bin und wollte die eigentlich
überhaupt mal ausreden lassen. Ich rede auch immer so lange. Das ist schon okay.
Das ist ja auch super. Das macht es ja umso einfacher, das Gespräch. Nee, weil gestern einfach im Gespräch, ja, gestern bei der Messe da auch einen moderierten Talk zusammen mit dem Christoph Noh, der die schöne Buchserie geschrieben hat, How to Not Fuck Up Your Art World Happiness. Und
ja, das habe ich gesehen. Das ist auch sehr schön, also auch ästhetisch wunderschön mit dem Pink und dem Blau, ne?
Genau. Und es war auch vor allem ein ästhetischer Auftritt, würde ich sagen. Und er hat aber jedenfalls gesagt, das ist ja schon verbotene Worte, meinte, ja, eigentlich, ehrlich gesagt, könnte ich ohne Kunst besser leben als ohne Musik.
Ah, nee, das kann ich nicht unterschreiben. Also weil mich schnell, also viele Töne nerven mich auch schnell und so. Also ich liebe Musik, aber ich bin tatsächlich voll der Augenmensch. Ich weiß auch nicht, ich glaube auch, das hat er nur so gesagt. Ich unterstelle dem das jetzt, weil, also keine Ahnung, aber der ist ja kein Musiker, ne? Der ist bildender Künstler, oder?
Nee, der ist sowieso Autor sogar. Also
ach so,
Autor.
Ja gut, dann mag das sein.
Ja.
Nee, dann mag das sein. Aber also ich denke schon, dass sie, also sehr wenig Menschen haben ein auditives Gedächtnis tatsächlich. Also die meisten Leute haben tatsächlich ein visuelles Gedächtnis. Und ich meine, ich bin natürlich total der Augenmensch. Deswegen war natürlich für mich auch diese ganzen neuen Bildmedien und so, es war ja erstmal so ein Fest, also wie so ein Kind, dem man irgendwie so zu viel Zucker gegeben hat oder vielleicht auch gleich Heroin. Also hat mich total umgehauen und ich habe das ja total gefeiert. Also wenn man dann noch an die Bildrecherchen, die ersten Google-Searches denkt, wo da irgendwie so schlechte Bilder von irgendwelchen Webseiten runtergecrawlt und auf einmal hast du halt diese Flut an Bildern, die dich auch noch interessieren und kriegst deinen Feed auf dich zugeschnitten mit irgendwelchen Ausstellungen und so. Nee, aber Musik, ich glaube, also dass ich mag gute Texte total. Also wenn irgendwas super kreativ ist oder auch ein Storytelling in einem Song, könnte ich total ausflippen. Dann habe ich aber auch, dann hatte ich das erste Mal eine Oper super spät gesehen und dann war das gleich Anna Netrebko in der Met. Und man mag ja vielleicht über die politische Haltung denken, was man will, aber Anna Netrebko ist schon eine unglaubliche Präsenz und das war Onegin und ich glaube, das hat 4 Akte und ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, ich hätte nur 3 gesehen und ich war richtig entsetzt, dass es vorbei ist. Mich hat das total umgehauen und ich bin jemand, der kein Instrument spielt und auch wahnsinnig gerne dann im Ballett ist. Gibt es ja auch dann ein Orchester. Und ich finde das immer so unglaublich, wie die Leute da so Töne aus diesen komischen Holzkästen rausziehen können. Und das ist für mich so ein bisschen Magie und ich möchte eigentlich so wenig wie möglich drüber wissen, weil mich das halt schon total begeistern kann. Und bei der Kunst ist es anders. Also da weiß ich auch, wie das Würstchen gemacht wird, ne? Also weiß ich auch, wie ist das Bild gemalt, wie ist das entstanden und kann das auch recht schnell sagen und brauche auch ganz wenig Zeit, irgendwie um eine Ausstellung so zu erfassen. Aber bei der Musik ist es so, ich kann das da auch total auf mich, also so auf mich wirken lassen, ohne es begreifen zu müssen. Und ich glaube, das geht Leuten einfach unterschiedlich. Also manche haben das einfach mit der Malerei. Die sagen, ich weiß jetzt nicht, was mir da dran gefällt, aber es gefällt mir einfach. Und bei mir ist es mit der Kunst so ein bisschen so, mit der Malerei, falsch, mit der, jetzt bin ich auch schon müde, mit der Musik tatsächlich so. Also, dass ich sage, wobei Konzerte zum Beispiel ist was, wo ich mir echt nach wie vor immer ein bisschen schwer tue, wenn halt so wahnsinnig viele Menschen dann eingeschlossen sind und so und man kann dann nicht weg. Das ist mir dann manchmal fast zu intensiv auch. Also weil man ist ja total auf sich zurückgeworfen. Also und visuell gibt es oft dann auch nicht so viel her, es sei denn, man geht vielleicht mal auf so ein Beyoncé-Konzert oder so. Aber oft sind ja ganz klein und ganz weit weg. Und dann sitzt man so da mit sich selber und mit allen Gedanken, die so kommen. Und das hat mich nach wie vor, das ist was, wo ich großen Respekt davor habe, also so ein Konzert auch durchzustehen. Bei der Oper habe ich das nicht, weil die machen da ja auch so Sachen und so.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Ja, also immer ganz unterschiedlich. Manchmal muss ich mich total konzentrieren, dann gar nichts. Manchmal, also ist es dann irgendwie so ein Song von den Beatles, den ich dann irgendwie fünfmal hintereinander anhören muss. Dann aber auch Beach House habe ich jetzt, da läuft jetzt leider in jedem Coffee Place läuft gerade irgendwie Beach House, was total schade ist, was eigentlich so ein, weiß nicht, meiner Meinung nach so ein Sofia Coppola Soundtrack, ich weiß nicht mal, ob sie es je verwendet hat, aber das ist halt so sehr sphärisch, man hat so ein bisschen Ambience und so. Dann habe ich mal diese Störgeräusche entdeckt, diese White Noise Sache, wo du dann so angenehmen White Noise hast, also du hast dann irgendwie einen Lärm, aber der ist eigentlich gar nicht, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Background-Rauschen. Einen guten Podcast kann man sich auch mal anhören, wenn man zu viel denkt. Also es ist dann auch, wenn man im Machen ist und im Flow, ist es auch nicht immer gut, über alles nachzudenken, weil ganz oft kommt dann der Gedanke, was machst du hier eigentlich? Und dem muss man halt auch irgendwie immer beikommen.
Spannend, aber dass du dann beim Podcast sozusagen den Gedankenfluss oder diese Gedankenflut, die Schreie, besser übertönen kannst als bei einem Konzert beispielsweise, weil du gerade beschrieben hast, beim Konzert überrumpeln die dann wiederum ein.
Du kannst halt nicht weg, ne? Also ich kann halt nichts mit meinen Händen machen.
Ah ja.
Also hatte ich aber auch in der Schulzeit schon. Also ich wurde immer mal wieder, musste ich nachsitzen, weil ich irgendwie gezeichnet habe. Also ich habe ja alles gehört, aber ich konnte nicht immer dieses Dasitzen und das Anstarren. Also diese Idle Hands, das, und ich glaube beim Konzert, also klar, wenn du tanzt, ist anders, ne? Also wenn du halt auf ein Konzert gehst, wo du dich auch bewegen kannst, aber wenn du halt zu einem Konzert gehst, wo du dann wirklich sitzt und so auf dich zurückgeworfen bist und du darfst ja dann auch mit den anderen Leuten nicht reden, weil es ja unhöflich. Also, und dann sitzt du nur da und dann denkst du, ah, jetzt könnte ich eigentlich im Atelier sein und ich könnte jetzt eigentlich was machen. Und dann, also, ja, ich kann so 10 Minuten meditieren, aber ein Konzert geht halt schon auch mal 3 Stunden, ne? Manchmal sogar 4. Das ist eine echte Herausforderung. Und dann, aber wenn es gut ist, ne, dann geht es. Also es ist so, aber ich kenne mich vielleicht auch zu wenig aus mit den einzelnen Instrumenten.
Was war denn ein gutes Konzert?
Mein letztes Konzert war, glaube ich, Quang Bin.
Ah, okay.
Ja.
Das ist ja auch sehr sphärisch.
Das ist sehr sphärisch, genau, aber ich durfte nicht nebenher malen. Ja. Und das war schon toll. Also ich mag auch die Musik, aber ich würde halt immer gerne was nebenher machen. Aber das ist halt total unhöflich, also weil du die Person oder jemand, wenn ich jemanden einlade, also die zahlen ja auch total viel Geld dafür. Oder du zahlst vielleicht auch selber viel Geld dafür. Und ich meine, die Band, die performt ja auch für dich. Das ist, ja, und ich meine, wenn ich einen Vortrag mache, dann will ich ja vielleicht auch nicht, dass irgendjemand anfängt, irgendwie was zu malen oder so. Aber ich meine, ich störe ja dann immerhin nicht.
Außer sie fangen an, dich zu malen dabei.
Ja, also mir tut das auch so ein bisschen leid. Also ich würde es gerne, ich würde Konzerte gerne noch viel mehr genießen können. Weil ich denke so, weil ich das auch so schätze, dass es Musiker gibt und dass es Musik gibt. Aber ich bin dann doch lieber jemand, der irgendwie dem noch mehr Raum gibt. Und zwar auch, wo ich dann zum Beispiel auch mich auf den Boden setzen kann. Oder ich habe halt, also wenn so 1000 Leute um mich rum sind, das macht schon immer was mit mir.
Speaking of, ich habe eine kleine Anekdote, die ich, glaube ich, mit einstreuen möchte, die vor allem jetzt auch nochmal damit zu tun hatte, mit dem Zweifel ja auch und dem aufkommenden Zweifel an dem, was man da überhaupt macht. Hat das überhaupt alles einen Sinn? Hat das überhaupt hier irgendeinen Halt und einen Nachhall? Ja. Ich glaube, das ist ja allen, also es muss, glaube ich, allen Leuten, die in der Kunst oder auch in einem anderen kreativen Bereich arbeiten, irgendwie immanent sein. Weil sonst machst du was falsch. Wenn du nicht die Zweifel hast, machst du was falsch. Einen guten Freund, Georg, der selber Dirigent ist und als dieser Dirigent dann auch an einem Punkt war, irgendwann, wo er dachte, weiß ich nicht, ob ich das hier alles noch machen möchte, hat er sich beworben, wollte Kriminalpolizist werden. Und ich habe da sehr drüber lachen müssen, weil ich, als meine Phase 2020 eintrat, wo ich auch in diesem Zweifelstrudel mich befand und auch nicht mehr so sicher war, es war auch gerade Corona-Hochzeit. Also ja. Da waren die Museen nur noch mit einem Zeitfenster Ticket zu besuchen, nur mit Maske. Man hat auch für mich, bin ja auch gerne irgendwie auf die Reaktionen gespannt und wie Menschen Kunst sehen, wie sie sie betrachten, wie sie dabei reagieren. Das war alles weg. Es gab es einfach nicht mehr, diese kollektive Erfahrung von Kunst auch.
Und man wusste auch nicht, wann es wiederkommt. Ne?
Also ob es überhaupt wiederkommt.
Du hattest in dem Moment, war ja auch oft der Gedanke, okay, jetzt gibt es das große Museensterben oder so.
Ja, und in dieser Zeit habe ich mich auch beworben. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist also, ich habe in der Bahn, in der U-Bahn eine Werbeanzeige gesehen in Berlin, habe ich zu der Zeit im Wedding gewohnt und habe mich dann beworben als sogenannter Regierungsinspektor vom Verfassungsschutz.
Wow, was macht denn ein Regierungs... Das ist ja cool. Ich finde es aber so lustig, dass wir Künstler oder wir Kreative dann immer mit so total biederen Berufen liebäugeln.
Komplett, oder?
Ich hatte,
VWL.
Ich war ja in New York vor 2 Wochen und dann habe ich meine Freundin Allison getroffen und dann meinte ich so, ja, yeah, I think, und jetzt läuft das gerade sehr gut bei mir, also auch der völlig falsche Zeitpunkt eigentlich, um zu denken, ja, jetzt habe ich das gemacht. Und dann habe ich so gemeint, ja, PR, it sounds really interesting. Und sie hat dann auch so ungefähr reagiert, wie du denkst, Charlie, it's the worst possible job you can have. Und ich muss halt sagen, weil du meintest eben, man zweifelt halt rum und gerade im Kreativbereich, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, wenn du im Vorstand eines Automobilteilezulieferers oder also whatever it is bist, dass du sagst, ja, ohne mich, da wären wir echt dann angeschmiert, wenn es diese Automobilzuliefererteile nicht mehr gibt. Also ich glaube, die haben das schon auch.
Ja.
Die kaufen sich halt einen Porsche, weil die sich den leisten können.
Genau.
Wir haben halt als prekäre Beschäftigte oft nicht die Möglichkeit, uns einen Porsche zu kaufen.
Wir zehren dann von unserem kulturellen Kapital.
Ja, und vielleicht würden wir es dann auch eher eine größere Skulptur oder sowas in, I don't know. Aber also ich finde Zweifel total rühmlich, weil ich glaube, das ist auch wieder der Moment zwischen dem einen und dem anderen. Und das hat auch was mit Bescheidenheit zu tun. Weil wenn man immer ganz gewiss ist, dann ist man sehr nah an Propaganda. Und das finde ich wieder gefährlich. Deswegen mag ich auch so Propheten nicht so. Also Leute, die so Kunst auch so als zweites prophetisches Standbein dann benutzen und dann irgendwie Leute missionieren wollen und alle immer überzeugen wollen. Das ist irgendwie, da denke ich mir dann so, ich weiß nicht, ist das jetzt hier schon Kult oder ist Ersatzreligion? Und dann wird es auch irgendwann so ein bisschen... Also alles, was sehr spröde ist, bricht ja auch sehr leicht.
Ja, das stimmt, ja. Außer man kann es wieder ironisch brechen, natürlich, wie in Jonathan Mese, der das ja...
Ja, also ich, ja, und natürlich auch manche Sachen nicht so gut gealtert. Ne?
Ja, ja,
also,
das auch, so, ja.
Und dann vor allem irgendwie Kanye macht das ja auch. Also was da Jonathan Mese macht.
Ja, stimmt.
Oder macht er es nicht? Oder I don't...
Oh mein Gott, Kanye, das ist ja ein absoluter Aha-Moment.
Weil Kanye hat ja auch super viel, also zeitgenössische Kunst Einfluss und beschäftigt sich natürlich auch damit. Und er ist ja schon, also er ist schon eigentlich ein Genius, ne? Und jetzt aber mit diesen natürlich, mit diesen Moves, als dass ja jemand im Mainstream einfach noch nie gemacht hat und eigentlich auch natürlich nicht machen sollte, weil super verletzend, weil super perfide, ist aber nicht so weit weg jetzt vielleicht von der Jonathan Mese-Performance. Think about it.
Stimmt, absolut. Ja, gerade voll den Aha-Moment. Ja, diese alleine say something out loud just to see how it feels. Mhm. Ist im Prinzip ja genau das.
Ja.
Und das ist ja zutiefst künstlerisch auch, auf eine Weise. Spannend. Wir haben am Anfang, beziehungsweise bevor wir angefangen haben, auch schon mal das Thema Selbstzweifel, beziehungsweise
Imposter-Syndrom
gehabt. Kannst du einmal kurz diese Episode nochmal rausholen?
Ja, also ich hab dir ja gesagt, ich hatte noch nie zuvor wirklich dieses Imposter-Syndrom. Ich habe von dem gelesen und sicherlich gab es mal Momente, wo ich gedacht habe, boah, jetzt halte ich hier diesen Vortrag. Ich weiß nicht genau, so in den Momenten kurz davor. Aber ich hatte jetzt nie so ein, also beziehungsweise ich weiß, dass ich das jetzt kürzlich mal hatte, weil das da so sehr präsent war. Und zwar wurde ich eingeladen als Künstler in Residence in der ISCP. Das ist eines der besten zeitgenössischen Kunstprogramme, das ist in New York, in Brooklyn. Und die haben zum Beispiel, also jedes Jahr sind ungefähr so 24 von den Künstlern, war es jetzt im letzten Jahr bei der Kunstbiennale, die tatsächlich auch dort waren. Also es ist ein bisschen eine Kaderschmiede für zeitgenössische Künstler, könnte man es nennen. Und dann kam ich da an und dachte auch schon so, ja, also irgendwie gut, dass ich das habe, aber natürlich habe ich auch viel gearbeitet, ich mache das ja auch schon eine Weile und war erst so guten Mutes Und dann habe ich eben die anderen Künstler kennengelernt, hatte auch gleich zu Beginn ein Studio-Visit und dann habe ich so gesehen, was die so machen, was für Ausstellungen die haben und was für Institutionen die zeigen. Die waren dann auch alle ziemlich nett, ziemlich interessant. Und dann dachte ich so, fuck, wo bin ich hier gelandet? Ich glaube, ich bin hier falsch, weil die sind ja richtig gut. So. Und ich hoffe, das merkt jetzt keiner, dass ich ja nicht so gut bin. Ne? Und hatte also einen richtig einen akuten Fall von Imposter-Syndrom und bin dann zu einem von den sehr guten Menschen mal hingegangen und wir haben dann irgendwie so, weiß ich nicht, Mittag gegessen oder so, meinte ich so, du, also ich weiß jetzt nicht, aber ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben so richtig Imposter-Syndrom. Und er meinte so, me too, get out of here. Und das hieß dann eigentlich, also ich habe dann das einfach so hochgerechnet und habe gedacht, wahrscheinlich geht das allen so. Also wahrscheinlich gibt es nicht so den Obermods. Also in der Summe hat natürlich jeder irgendwas Gutes gemacht und von außen sieht ja auch immer alles super aus, weil ich poste jetzt auch meine Absagen, die ich vielleicht für irgendwie ein Projekt bekomme oder so. Die announce ich ja jetzt auch nicht als, auf Instagram als Künstler. Das heißt, man sieht ja immer nur das, was funktioniert hat am Ende vom Tag. Und das war aber auch klar natürlich, dass du Imposter-Syndrom hast, wenn du in so einer Kaderschmiede bist. Das ist ja ein bisschen wie, du hast irgendwie die ganze Zeit bei Kräuter Fürth gespielt und warst halt irgendwie so der Star und alle haben so gesagt, ja, hey, das ist hier unser absoluter Star im Fußballclub. Und dann kommst du halt irgendwie zu Real Madrid und auf einmal können halt alle irgendwie passen und dribbeln und irgendwie, und du denkst halt so, oh, das muss ich wohl nochmal hier ein bisschen früher aufstehen.
Ein paar Runden um den Platz laufen. Hast du eine Fußballaffinität?
Also ich finde die Fußballmetaphern total gut.
Ja.
Dann finde ich natürlich auch so Aussprüche wie von Podolski echt cool, weil er sagt, Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.
Ja.
Also es ist legendär.
Absolut.
Dann habe ich auch mal über Pep Guardiola so eine Doku gesehen. Also ich glaube, also es ist jetzt nicht so, dass ich im Verein support, aber ich komme aus einem Haushalt, in dem viel Fußball geschaut wurde und bin aber eigentlich eher, also ich spiele lieber Tennis, also ich spiele auch kein Fußball mehr. Wir hatten einmal so einen Mitte-Cup, da habe ich dann so echt glänzend versagt. Ich glaube, ich war 5 Minuten eingewechselt, habe dann festgestellt, dass ich halt irgendwie keine 11 mehr bin und die Jungs alle irgendwie jetzt so 3 Meter lange Beine gefühlt hatten. Also es war echt...
ist das unter Künstlerinnen und Künstlern der Mitte-Cup?
Genau, der Mitte-Cup.
Ach, wo Marta Wofka auch mal dabei
ja,
war?
Ja,
oder?
Genau.
Ah, ja, toll.
Also der legendäre Mitte-Cup,
ja,
wo ich künftig nur noch als Besucher teilnehmen werde, als Besucherin. Und also ich muss auch sagen, ich switch tatsächlich immer zwischen Gender und Generic Masculine, weil ich so lange gearbeitet habe, Künstler zu sein und ich möchte mir das jetzt nicht wegnehmen lassen, mich in die kürzere und kleinere Tradition der Künstlerin zu stellen, weil ich ja auch gerne mit Picasso und allen anderen konkurrieren möchte. Und also langfristig. Und deswegen werde ich auch, glaube ich, immer von mir selber als Künstler sprechen.
Ich glaube, das war die beste Argumentationslinie, die ich zum generischen Maskulinum jemals gehört habe.
Ja, also vielleicht die auch die einzig legitime.
Ja, weil die für mich nachvollziehbar
ist. Also weil ich leide dann da auch drunter zu sagen, ja, ich bin halt Künstler. Also weil man benennt ja dann auch die Sachen so, ne? Und ich möchte halt auch mit denen in Verbindung treten und mich auch in einer Linie mit denen sehen. Nee, aber also Fußball, Pep Guardiola, Dokumentation. Also das war echt toll, weil das ist halt auch jemand, der ist total besessen. Das hat auch viel mit Kunst zu tun. Der ist ja dann irgendwie in den Wäschekorb reingeklebt. Der hatte dann so Verbot, weil er mal ausgerastet ist. Ich hoffe, es ist er. Also wenn nicht, dann bitte comment.
Ja, ich weiß es leider gar nicht.
Na, und der wurde dann des Platzes verwiesen. Der hat Bayern München damals trainiert. Und durfte dann nicht nur in diesem Trainerdreieck nicht sein, sondern auch nicht mehr in die Kabine, was ja total wichtig ist. Und ich glaube, das war auch kurz vor der Meisterschaft. Und dann hat er sich in dem Laundry Basket reinschieben lassen in die und hat dann trotzdem die natürlich noch, also illegalerweise, und hat das riskiert. Und du hattest ja vorhin die wunderschöne Anekdote von dem Lockpicking, die du vielleicht auch noch erzählst, wer weiß, weil ich finde das echt toll. Also so ein bisschen zum zivilen Ungehorsam anstiften im Zuge der Kunst oder eben was weiß ich, was ist da für die Fußballkunst in dem Fall, hat er sich halt da dann auch illegalerweise da reinschieben lassen. Und also ich glaube, man kann halt von Leuten, die irgendwie viel leisten wollen oder was Außergewöhnliches leisten wollen, und da gehören eben sportliche Siege schon auch dazu, Man guckt immer gerne zu irgendwelchen Ausnahmetalenten. Also ob man jetzt Kunst macht oder vielleicht auch, ob man irgendwo in einem Vorstand sitzt. Das passiert ja dann ganz schnell, dass auch die Beispiele herangezogen werden. Da werden Ausnahmekünstler mit Ausnahmemusikern, mit Ausnahmefußballspielern oder Golfer oder, also weil ich meine auch Tiger Woods zum Beispiel war ja auch so eine Person, der hat ja nicht mehr gegen andere konkurriert, sondern der hat gegen sich selber konkurriert. Und das ist natürlich sehr eine nützliche. Ja, gut, okay, auch wieder hier. Ey, es ist immer dünnes Eis und egal, wo du hintrittst, da ist die nächste Bombe begraben. Ja. Deswegen, ich habe schon so ein paar Sachen gemacht heute, wo ich sage, das wird mir der ein oder andere übel nehmen. Ich muss aber ja auch irgendwie durchlavieren, mich natürlich. Und das ist natürlich für Künstler wieder total relevant, weil du natürlich deine eigenen Parameter auch immer absteckst. Es gibt natürlich viele ungeschriebene Regeln in diesem Kunstdiskurs oder in der Kunstwelt. Und gleichzeitig gibt es dann doch jedes Jahr wieder einen, der die alle bricht. Und dann zum Beispiel wie Mariana Simnet zum Beispiel dann einfach einen Merch-Store macht und auf einmal der Lifestyle-Künstler, der das sonst gemacht hat, auf einmal eine ernstzunehmende Künstlerin hat einen Merch-Store. Und dann denkst du, geht ja doch.
Stimmt.
Dachte, ging nicht.
War ja auch eine Fußballausstellung.
Da sind wir wieder beim Fußball gelandet.
Ich musste auch vorhin, deswegen habe ich auch so aufgehorcht bei der Real Madrid, bei dem Real Madrid-Vergleich, den du also wirklich ganz von dir sozusagen unintendiert oder von mir unintendiert da reingebracht hast.
Du hast es nicht forciert,
kann ich noch mal bekräftigen. Und ich hatte nur letztens einen Talk, bei dem es um die Zukunft der Museen ging. Mhm. Das war beim Wallraf-Richartz-Museum in Köln. Da waren Wolfgang Ulrich als
Wissenschaftler. Klingt so nach Andras Santo auch, aber der war da nicht, oder?
Nee.
Oder der Marc Spiegler ist ja auch immer in der so gerne.
Auch leider nicht. Ja, es war aber trotzdem eine absolute Elefantenrunde. Ja.
Okay.
Also da war Marion Ackermann saß drin, als damals noch amtierend von der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, jetzt ja Stiftung Preußischer Kunstbesitz. Die Dame von der Klassikstiftung Weimar, deren Name mir leider gerade entfallen ist, aber da die Chefin, die ostdeutsche Fahne hochhält sozusagen, dann war Felix Krämer vom Kunstpalast saß dabei und also es war wirklich, wie gesagt, eine Elefantenrunde. Die Leute, die das wissen sollten, was in den Museen wichtig ist und was da gerade passiert. Und es war so interessant zu beobachten, dass sich dieser Talk, wo es ja eigentlich um eine sehr auch abstrakte Fragestellung geht, ne? Was ist jetzt die Zukunft der Museen?
Könnte ja auch unterschiedlich sein, für je nachdem, was für ein Museum man hat, was für eine Policy auch das Museum hat. Ne?
Und da war halt Wallraf Richartz, ist ja eher auch, sag ich mal, im Bereich archäologisch auch, arbeitet sozusagen auch die Geschichte von Kulturgütern auf, dann Kunstmuseum, ganz anders, also die Staatliche Kunstsammlung Dresden, ganz anders organisiert, auch der Kunstpalast beispielsweise. Und es wurde aber so viel geredet über Besucherinnenzahlen, wirtschaftliche Faktoren natürlich, Öffnung, macht man die Museen kostenlos, macht man sie teurer. In Leipzig hat man es probiert, hat die Museen kostenlos gemacht, die Besucherzahlen sind exakt null gestiegen, also wirklich gar nicht.
Aber das ist ein guter Fallbeispiel, ne?
Ja.
Also, weiß man mal,
Dann hat man aber die Gegenfrage gestellt und gesagt, sollten wir dann vielleicht das Museum genauso teuer wie Konzerte machen, weil die Leute ja eh bereit sind, dann das zu bezahlen offenbar. Und dann wurde über die Fußballstadien als Vergleichspunkt hinzugezogen, weil es gab kurz vorher auch eine große Museumsstudie, die nämlich genau diesen Vergleich aufgemacht hat. Folgendes nämlich, Museen werden in Deutschland in der Masse, in der Summe, immer noch mehr frequentiert als Fußballstadien.
Nein.
Interessant, oder?
Fun Fact, Mic Drop, ja.
Ja.
Aber das wusste ich nicht.
Aber gleichzeitig hat dann halt zum Glück Wolfgang Ulrich, der in diesem Plenum saß und sozusagen auch immer mal wieder es schafft, richtig gut rauszuzoomen, gesagt, ist es nicht interessant, dass wir über die Kunst wirklich als Unterhaltungsmedium sprechen? Also es hat ja im Prinzip absoluten Entertainment-Faktor. Wir vergleichen es mit Fußball, vergleichen es mit Diskotheken oder vergleichen es sozusagen mit anderen Beschäftigungen und bemessen es auch an denselben Faktoren. Ja. Besucherzahlen, Ticketpreise, Und das war wirklich auch ein komischer Moment,
Aber ist das, also weil, was bedeutet das denn eigentlich? Also war er darauf stolz oder fand er das schwierig?
Na, er ist auch Wissenschaftler, der ist wertungsfrei. Er hat es erstmal nur herausgestellt. Mhm. Er ist einfach als Beobachtung formuliert.
Ja.
Dann waren die nächsten Resultate, dann waren da eben andere Direktoren wieder, die sich gesagt haben, stimmt, lasst uns doch nochmal über die Kunst sprechen. Mhm. Das, was uns ja eigentlich alle zusammenbringt, das, was uns alle motiviert. Die Kunst muss auch hochgehalten werden. Es gab dann auch ein paar Stimmen, die immer gesagt haben, ich will mich auch von diesen ganzen Kategorien hier eigentlich lossprechen. Felix Krämer aber hingegen, Kunstpalast, hat also ganz klar gesagt, nee, warum? Also wir sind mit öffentlichen Mitteln gefördert. Das heißt, wir haben auch eine Verantwortung zu rechtfertigen, warum diese öffentlichen Mittel in dieser Höhe ausfallen. Ja. Und wenn wir keine Besucherinnenzahlen haben, heißt kein Publikum anziehen, dann müssen wir halt Ausstellungen machen, die Publikum anziehen.
Ja, oder vielleicht auch die, aber auch, weißt du, kannst ja auch eine Ausstellung, die die Sammlung zeigt, so gestalten, dass die erfahrbarer wird für jemanden, der, also ich meine, die Lust, Sachen zu berühren zum Beispiel, ist ja auch total groß. In den USA gibt es jetzt mittlerweile total viele, auch für Leute mit eingeschränktem Sehvermögen, Tastbilder, die du dann auch hast, wo du halt dann, oder du hast zum Beispiel vielleicht bei einer Arbeit von Christo, da gibt es ja immer diese Stofffetzen, die auch verteilt werden bei der Ausstellung. Dann lass die Leute das noch ein bisschen mehr erfahren, was du eben vorhin auch meintest, bevor wir das Mikrofon angeschalten haben, dass man eben auch Ambassadors hat. Ich war auch mal Ambassador für ein Museum in Stuttgart. Ich glaube, da war also studentischer Ambassador, wo du dann, damals ging es um die Königreiche Württemberg und Russland, die untereinander immer geheiratet haben, weil die Russen hatten unglaublich viele Prinzessinnen. Und in Württemberg war so ein bisschen Prinzessinnenmangel. Und dann hatten wir da die ein oder andere russische Prinzessin, auch sehr beliebte. Also Olga von Württemberg war zum Beispiel so eine. Und da, das sind so, und ich erinnere mich natürlich daran noch, ich glaube, das war sogar nicht mal vergütet, aber zieh die jungen Leute ins Museum. Es sind große Spaces, es ist auch Platz da. Man kann auch tolle Kollaborationen mit Tanz machen und so. Ich glaube, da gibt es schon viele Sachen. Und dann gibt es natürlich auch immer Museumscafés und Bars. Spricht eigentlich auch nichts dagegen, dort regelmäßig Konzerte zu machen, die vielleicht auch mit populären Bands stattfinden. Und wo dann jemand sagt, hey, ich bin jetzt eh schon 5-mal da im letzten halben Jahr hingegangen. Vielleicht gucke ich mir ja doch noch irgendwie die Ausstellung an, weil es sah irgendwie wild aus oder so. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon... das ist auch manchmal ein bisschen trivial, wie man den Leute reinzieht. Natürlich, wenn ich jetzt einen sakralen Raum aufbaue und irgendwie die ganze Zeit pscht mache, wenn jemand kichert oder ein Selfie macht, dann kommen die halt auch nicht wieder. Ne? Also ich meine, die Frage ist halt, will man, dass keiner kommt und ruhig ist? Oder will man halt irgendwie, dass ein Austausch stattfindet?
Witzig, also das wurde auch angesprochen
und
es hieß dann, ich versuche jetzt zwei Gedanken gleich mal zusammenzuführen. Ja. Bei dem Panel da jetzt vor ein paar Monaten war dann eben auch irgendwann der Punkt erreicht, dass man sagt, na gut Leute, aber was sollen wir denn machen? Sollen wir die ganze Kunst verstecken? Sollen wir die ganze Kunst ins Depot packen, weil wir halt so Angst haben, dass diese Kunst, die wir ja hier archivieren, schützen, hoch versichern bis unter die Decke, dass wir dann halt wieder einen freieren Raum schaffen, damit man da kichern, rumspringen, rumtanzen oder was auch immer kann. Und dann ist aber halt keine Kunst zu sehen. Ja.
Aber wie oft fällt denn jemand wirklich in eine, also ich habe es einmal bei Hongkong Basel, wo man eben, also im Art Fair, dass jemand irgendwie meinen Jeff Koons runtergefetzt hat. Aber ich höre das echt selten, außer wenn es halt mutwillig ist, dass jemand irgendwie, also ich weiß auch nicht. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, das sind jetzt auch die Kuratoren gerade krass in der Pflicht, weil ich habe echt viele, also eine der schönsten Ausstellungen, die ich je gesehen habe, oder ja, Projekte, war von Caroline Bakakiew, die Documenta, die zu der Zeit, als sie stattgefunden hat, unglaublich stark kritisiert wurde und im Nachhinein so ein stringentes, wunderschönes Konzept war. Da waren diese kleinen Häuschen irgendwie, man hat Sachen bekommen, die hat die Gelder so verteilt, dass das echt wie so ein Disneyland für Kunst war. Es war wunderschön, die Sachen waren, also die waren künstlerisch wertvoll, die hatten Tiefgang, es war eine wunderschöne Ausstellung, ein sehr gelungenes Projekt, wurde damals wie immer alles, was gerade stattfindet, auch wie der Eiffelturm oder so, immer erstmal zerrissen. Und ich war in so vielen Ausstellungen leider in den letzten 5 Jahren, die alle nur Angebote waren. Und du kannst Leuten, die das erste Mal ins Museum gehen, und es gibt doch immer wieder jemanden, der das erste Mal im Museum ist, kannst du nicht einfach 10 Angebote hinstellen, sondern du musst eine Geschichte erzählen. Und du musst dir das selber wieder zutrauen als Kurator, dass du eine Ausstellung und eine Perspektive, also mit einer Perspektive gestaltest, wo du sagst, ich führe euch hier durch. Das ist der erste Teil, das ist der zweite Teil, das ist der dritte Teil. Eine super Ausstellung war General Idea im Gropiusbau. Das fing an als große Party von 3 jungen Männern, die irgendwie Spaß miteinander hatten, mit überdimensionierten Pudeln und mit Drogen. Und auf einmal wandelte es sich dann mit der Krankheit von einem der dreien, die dann erstmal wurden dann die Drogen, wurden auf einmal zu Medikamenten, zu Pillen. Und dann ging es nachher so in so eine Art sphärische Zwischenwelt, die eigentlich so das Nirvana, also der Himmel sozusagen war. Und das war aber so geschickt kuratiert und so wunderschön geleitet und aber eben auch als Rundgang geleitet. Also auch hatte so eine gewisse Linearität. Und ich glaube, in der Zeit, was wir vorhin gesprochen haben, wo Realität keine Rolle mehr spielt, ist es unglaublich wichtig, dass wir eine Perspektive einnehmen, die wir vermitteln können, wo Leute dann Bock drauf haben, mitzugehen. Und dann kannst du ja immer noch sagen, ja, war voll deprimierend am Ende, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf, fand ich blöd, dass die das so gemacht haben. Aber wenn du natürlich dich permanent nicht angreifbar machen willst, als Kurator oder auch als Künstler, also ich bin ein großer Fan davon, mich angreifbar zu machen, auch in den Arbeiten. Und zu sagen, okay, hier gibt es eine Spritze und hier gibt es einen dicken Bauch und hier gibt es vielleicht Fetischkunst und oder Fetischelemente. Yeah, go away if you don't like it. Aber lieber hat man was gemacht, wo die Leute darauf reagieren können, als dass man es so im Unklaren gelassen hat, dass auch eigentlich niemand was dagegen sagen kann. Und dann trauen sich auch nur noch 3 Leute drüber zu schreiben.
Ja. Wir waren auch mit der, ich sag mal, in den letzten Jahren hat sich ja diese kuratorische Verantwortung dahin entwickelt, dass man plötzlich mit diesem Begriff Immersion so viel rumgeworfen hat. Mhm. Immersive Kunst, immersive Ausstellungen. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat in den letzten Tagen, aber ich habe mit irgendjemandem im Gespräch auch dieses Thema ausgeholt und es hieß dann, da waren wir doch schon mal viel weiter. Also wenn man daran denkt, wie irgendwie Zero da Bars umgebaut hat zu tatsächlichen begehbaren Kunsträumen. Ja,
oder auch Tobias Rehberger hat ja damals sogar den Goldenen Löwen, glaube ich, gekriegt für die Bar, die eigentlich gar kein Projekt war, was hätte laufen sollen in der,
Und es hat sich eigentlich von dahin wieder weg.
Meine Immersion ist auch ein bisschen albern, ne? Du gehst von drinnen nach draußen in ein Museum, Immersion, there you have it. Also jede Form von Architektur, und ich meine gerade Museen sind ja auch, die sind ja schon als immersive Räume konzipiert. Also selbst ein White Cube ist ein immersiver Raum, du bist halt dann in einem White Cube. Also was bedeutet immer, wann findet Immersion statt? Und findet das nicht auch statt, wenn du mit Leuten umgeben bist, die vielleicht, also irgendwie, wenn eine Rentnergruppe um dich rumsteht, warum ist das keine Immersion?
Und das ist interessant, oder? Weil halt die.
Also das ist ein bisschen ein gewagtes Argument, aber ich lasse es mal so stehen.
Nee, ich finde es gar nicht gewagt, weil ganz ehrlich, diese Idee von Immersion, die wir heute adaptiert haben, oder jetzt nicht heute vielleicht unbedingt, aber in den letzten Jahren so, die ist eigentlich für mich ein Ausdruck von einem Kunstreligion-Trend. Ja? Begriff der Immersion kommt auch aus der Theologie. Das ist die Idee sozusagen, immersiv im Gebet zu sein. Du bist eins mit Gott, indem du ins Gebet gehst. Wo machst du das Gebet? Natürlich im Gotteshaus. Das heißt, es wurden extra Räume erschaffen, die für Immersion gedacht sind. So, und plötzlich hast du genau das übertragen in die Museale oder in die Kunstausstellungswelt, wo man auch gesagt hat, okay, damit es sich möglichst echt authentisch immersiv anfühlt, brauchen wir einen markierten Raum. Das ist normalerweise auch ein White Cube, also eigentlich ist hier mal alles weiß gestrichen, aber wir haben jetzt hier mal ein bisschen was Verrücktes reingestellt und dadurch wirkt es plötzlich immersiv.
Ja, also ich meine, ich mache immer den Witz, also alle Kunst aus Berlin, also kannst halt ganz schnell machen, du machst halt irgendwie grüne LEDs irgendwo hin und ein bisschen Nebel, also Kunstnebel, und dann ist halt sowas in Berlin und Concrete, also brauchst noch irgendwo Beton. Und dann hast du halt den Immersionsraum geschaffen. Und wenn du es halt einmal gehört hast, dann siehst du es halt immer wieder. Das ist natürlich dann auch ein bisschen fies. Aber ich finde auch, Kunstnebel ist auch eine tolle Sache. Also ich fand das auch bei Anne Imhoff super geil, als sie das verwendet hat. Und es war auch eine Ästhetik, die echt gut funktioniert hat. Aber ich meine, wenn du halt in so ein fieses Musical gehst, da steht halt dann auch, glaube ich, der Graf, dann Dracula, dann auch irgendwie mitten im Besucherraum auf und singt mit und so. Also Immersion, der Wiener Opernball ist ja auch irgendwie eine Form von Immersion. Also,
ja, aber noch aufrichtige sogar noch, würde ich sagen. Ne?
Und ich meine, aber Immersion ist, glaube ich, aber auch schon so mindestens 12 Jahre alt in der Kunst. Ne?
Also ja, weitaus älter, ja. Älter sogar, aber ne? So wie es jetzt markiert wurde irgendwie.
Ja, also ich meine, ich finde ja, ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen zum Artikel, den ich für Monopol mal geschrieben hatte jetzt kürzlich, wo ich glaube, die Leute wollen halt alle gerne, und ich nehme mich da auch nicht raus, sonst hätte ich den Artikel auch nicht geschrieben, die Leute wollen gerne einfach auch in den Arm genommen werden, gewogen werden, am liebsten noch Scheuklappen aufhaben, die Gravity Blanket sich über den Kopf ziehen, Candy Crush spielen und sich immersiv in einem Schutzraum zurückziehen. Und wer kann es ihnen übel nehmen in der Zeit, in der wir gerade leben? Und natürlich kommt dann immer wieder der Punkt zur Immersion zurück, vielleicht auch ein bisschen, was ich vorhin meinte mit, ich muss dann irgendwie meine Hände bewegen, und je mehr unsere Sinne irgendwie okkupiert sind, desto weniger müssen wir Angst haben, ne? Also, und natürlich, wenn du halt das maximal immersiv gestaltest, dass du nicht mal dazu kommst, Angst zu haben, weil da regnet es jetzt und dann, ja, aber ich glaube, frag doch einfach Pippi Lotti Riest, würde ich sagen. Pippi Lotti Riest ist es seit 100 Jahren gelungen, auf eine sehr coole Weise Leute gemütlich in einem Ausstellungsraum zusammenzubringen und auch noch ziemlich gute Kunst zu machen. Und manche Arbeiten brauchen das aber auch nicht. Also eine Sylvie Fleury, finde ich, kann man sich schmunzelnd angucken irgendwie und sagen, hey, ist das jetzt irgendwie hier so ein Chanel Eyeshadow, der jetzt hier aber irgendwie abstrakte Kunst sein soll. Und vielleicht braucht man da dann nicht unbedingt einen Sitzsack oder so, aber ich glaube, es braucht nicht so viel und es muss, ich würde gerne mehr mit Musik experimentieren tatsächlich, weil ich denke, also so, ja, also auch so vielleicht auch ein bisschen, vielleicht könnte man auch Collabs machen, dass man irgendwie sagt, das neue Album von Beyoncé wird das erste Mal gefeatured im Guggenheim. Also sie hat ja auch damals das drauf projiziert, als sie Cowboy Carter released hat, da war es dann irgendwie so zu der Zeit, als Jenny Holzer die Ausstellung hatte. Aber why not make your album release also in der Ausstellung?
Also eigentlich nimmst du mir hier gerade ein Geschäftsmodell vorweg, was ich mal geplant hatte.
Ja, also es war eigentlich schon meine Idee.
Playlisten an Museen anzubieten für Ausstellungen. Zu sagen, ja, jemand kuratiert eine Playlist für eine Ausstellung.
Ja.
Und das ist dann eine
Wir Angebot können das gerne vielleicht im Kunstverein in Schorndorf testen. Da habe ich jetzt eine Duo-Ausstellung. Lass uns doch mal so einen Testballon machen. Weil ich finde das echt eine gute Idee. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, ob Immersion, weil alles Immersion. Wenn wir da sind als Mensch in irgendeinem Raum, manchmal sogar auch auf einem Parkplatz, geht es trotzdem um Immersion. Sobald der Mensch da ist, folgt die Immersion irgendwie auch. Also the big nothing. Es geht eher darum, was für eine Art von Immersion wollen wir haben. Und wollen wir, dass die Leute Angst haben? Wollen wir, dass sie sich wohlfühlen? Das sind eher so die Sachen. Und sollen die sich zu wohlfühlen? Ich denke, im Moment wäre vielleicht die Aufgabe von Museen, dass die Leute sich ein bisschen mehr wohlfühlen, als sie sich da draußen wohlfühlen. Und ja, vielleicht sind die nächsten 5 Jahre dann irgendwie Sitzsäcke und Chill-Out-Lounges. Und sobald es ökonomisch wieder gut läuft und wir vielleicht keinen direkten Krieg bevorstehen haben, dann kann das auch wieder kalt und edgy und bedrohlich sein, weil dann sind das vielleicht die Sachen, die wir sehen müssen. Ich glaube, es geht gar nicht so um die Zukunft, sondern es geht um, was ist da draußen los und was wollen wir da innen anbieten.
Ja, witzig. Ich habe mit diesen Worten einmal die Kunst von Refik Anadol ein bisschen verteidigt.
Oh, okay.
Quasi so, weil es war auch, ich meine, das ist ja das auch, was Jerry Saltz ihm so krass vorwirft, dass es eben auch so Anbiederungs-Lobby-Art ist, ne? Die dann halt irgendwie good mood in
feel good art, yeah, but maybe people need to feel good.
Genau, yeah. Korrekt.
Ja.
Das ist vielleicht einfach gerade die Notwendigkeit, die
ist auch, besteht. Also ist natürlich auch ein sehr privilegierter Punkt, also zu sagen, die Leute müssen sich unwohl fühlen oder die müssen herausgefordert werden. Das ist ja auch so voll gemein eigentlich. Das ist ja wie so Kant, nee, das ist ja eigentlich so, dass man sagt, man will jetzt die Leute gängeln, weil die sich wie kleine Kinder, unmündige Kinder verhalten. Das ist halt auch, finde ich, ein ziemlich fieser Approach. Also ich finde, man sollte ja irgendwie seine Audience auch lieben. Und ich glaube, wenn das Museum halt sagt, hey, wir lieben euch alle, wir machen was für euch, was wir geil finden, aber was euch, glaube ich, auch Spaß macht. Und ich meine auch einfach mal fragen, ne? Also man kann ja die Leute, also ich
weiß, und ernst nehmen, keine Ideen. Ja. Ernst nehmen, was man ja hört, wenn man fragt.
Ja.
Ja, also.
Nicht nur immer das bestätigt
hören. Genau. Man selber. Oder dann, also ich finde es
gerade. Ich meine, was spricht denn dagegen, eine Hüpfburg zum Beispiel in einem Museum zu haben, in einem Raum? Oder davor auch von mir aus. Und ich meine, also Ahmed Ülü zum Beispiel hat ja auch eine tolle Floating Sculpture gemacht von einem, ich weiß den ganzen Kontext nicht, ich weiß nur, wie es ästhetisch aussieht, aber es gibt sicher Künstler, also zum Beispiel auch meine Arbeit könnte zum Beispiel auch eine überdimensionierte, aufblasbare Skulptur vor einem Museum sein und ich hätte überhaupt keine Skrupel, dass da zum Beispiel Kinder drauf rumklettern, also wenn die sich halt nicht das Genick brechen, das wäre mir irgendwie schon wichtig, also ich möchte natürlich nicht schocken und so, aber also nicht in dem Maß. Ja, das war jetzt an der Grenze. Aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, also ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Irgendein Künstler hat mal gesagt, es gibt nichts Langweiligeres als Kunst, die einfach nur im Museum auf ihrem Arsch sitzt. Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber ich denke, dass die Integrität von guter Kunst nicht verloren geht, nur weil die jetzt irgendwie im öffentlichen Raum ist oder weil jemand Freude dran hat. Also weil es ja auch ganz, es gibt ja so viel unterschiedliche Kunst. Also das eine lässt einen verwirrt zurück, das andere bringt einen vielleicht zum Weinen. Hattest du das schon mal, dass du so ergriffen warst, dass du geweint hast beim Kunstwerk?
Na gut, also es war jetzt kein
Real Talk.
Kein bildendes Kunstwerk, muss man sagen, kein Fine Arts. Ich habe bis zu meinem, was war das denn, 2021, bis 2021 habe ich in meinem Leben nicht im Theater oder in der Oper geweint. Und 2021 saß ich bei der Eröffnung der Wiener Festwochen in der allerersten Reihe von Mozarts Requiem, aufgeführt von Castellucci oder in der Regie von Castellucci. Mhm. Und das waren zwei Dinge, die sind zusammengekommen. Also als ich dies gesehen habe, ein halbes Jahr vorher, als die Wiener Festwochen das verkündet haben, ja. Mein Herz hat dann, ich habe jetzt schon,
ja,
ich habe jetzt einen erhöhten Puls. Und ich habe das gesehen, dass diese beiden Dinge zusammenkommen. Ich bin jetzt kein in der klassischen Musik jetzt nicht unbedingt versiert. Mhm. Es gibt so ein paar Pieces, die ich halt gut finde, aber Mozarts Requiem, ja. Also von vorne bis hinten, kenne den Text auswendig, alles. Und dann Castellucci-Inszenierung, wollte ich immer unbedingt live sehen. Immer unbedingt. Ich war traurig, dass ich das in den Deichtorhallen damals nicht gesehen habe. Und es war, hat mich wirklich gereizt. Ich wusste es unbedingt. Und dann kamen diese Dinge zusammen und ich dachte, das muss ich sehen. Das muss ich sehen. Ich habe mir, als wäre es ein Justin Bieber-Konzert gewesen, einen Wecker gestellt, als die Tickets in den Vorverkauf gegangen sind. Ja. Und saß um Punkt 10 Uhr, Tickets gekauft. Das waren die teuersten Tickets, die ich in meinem Leben gekauft habe. Erste Reihe, zwei Plätze.
Ja. Also für die nicht Kunstversierten, das ist so, wie wenn jetzt Bayern München, glaube ich, in der Endrunde gegen Dortmund steht, ne?
Absolut, absolut. Wo schon zwei Jahre vorher der Schwarzmarkt geflutet ist. Ist natürlich nicht so. Also die Tickets waren nicht ausverkauft. Ich saß um 10 Uhr, glaube ich, als einer der wenigen live.
Aber
da.
Ich liebe das, dass es dir so wichtig ist, dass du gedacht hast, das ist hier, das ist das VIP-Event. Da muss ich so schnell sein. Ja, voll schön.
Seid refreshed.
Ja.
Und dann habe ich da gesessen und ich glaube, es hat 5 Minuten gedauert, dass ich zum ersten Mal geheult habe. Mhm. Und fünfmal. Fünfmal wie ein Wasserfall. Oh, wie wirklich. Schön. Es floss aus mir heraus. Und jetzt kommt was Verrücktes. Also jetzt kommt was komplett Verrücktes.
Okay.
Ich habe diese Inszenierung gesehen mit meinem Freund Georg, mit dem wir da, also wir haben
der Dirigent. Gut, ja.
Der Dirigent. Wir hatten uns vor ein paar, eigentlich ein Jahr vorher erst kennengelernt, sehr schnell, sehr stark angefreundet und haben uns also wirklich, also bestens, prächtigst verstanden. Er natürlich als Dirigent, mir auch musikalisch weit voraus. Ja. Deswegen war ich auch so ein bisschen gespannt, ob er auch ähnlich reagieren wird und so. Und aber dass er allein mitgekommen ist und Lust drauf hatte, hat mich natürlich schon sehr gefreut. Und dann haben wir diese Inszenierung gesehen, sind dann rausgegangen und dann hat es geschneit im Museumsquartier in Wien. Wir sind ja auch hier wunderschön in Wien. Es hat im April, oder was es war, April geschneit plötzlich. Es war schon verwunderlich. Dann haben wir uns erstmal 5 Minuten in den Arm gelegen, weil wir es einfach verkraften mussten, was da passiert ist. Und dann guckte er auf sein Handy und sagte, was ist denn hier eigentlich passiert? Meine Cousine hat mich die ganze Zeit, oder meine Cousine, Verwandte meiner Cousine haben mich irgendwie angerufen. Naja, hat erstmal liegen lassen. Dann haben wir noch uns an den Abend weiter unterhalten, gefragt, auch sozusagen zum Kern gebohrt und gesagt, was willst du eigentlich? Was willst du erreichen? Was treibt dich an in der Kunst? Und wir haben darüber gesprochen und so. Und am nächsten Tag oder ich glaube eine Woche später rief er mich an und sagte, Markus, willst du was Verrücktes hören? Du erinnerst dich, als wir in der Requiem-Inszenierung waren, und das Requiem, das ist ja auch also, historisch gewachsen, ich glaube, es ist Kaiser Leopold geschenkt worden, als seine Frau gestorben ist. Und Mozart war selber 12 Jahre oder so, als er es geschrieben hat.
Okay.
Und hatte aber dieses Leid, sozusagen das emotionale Leid einer ganzen Menschheitsgeschichte in diese Musik gepackt.
Ja.
Ich hoffe, dass das gerade richtig ist. Ich glaube, ich meine, dass
es richtig ist. Ich habe auch so, wir müssen noch ein paar Fakten checken.
Genau, sonst werfen wir den Faktencheck hinten dran. Auf jeden Fall hat dann also dieses Requiem natürlich den Tod verarbeitet. Ja. Gleichzeitig, das, was wir auf der Bühne gesehen haben, war Todleben. Also es war wirklich, ich hatte das Gefühl, das ist eine Geburt, die hier stattfindet. Es ist natürlich auch für mich irgendwie eine emotionale Wiedergeburt, die hier stattfindet, durch den gleichzeitig vorhergehenden emotionalen Tod. Und dann erzählte er, meine Cousine, die lag an dem Abend in den Wehen. Also die hat ihr Kind geboren werden. Oder ihr Kind ist geboren an diesem Abend. Ich sage, ach ja, toll, 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 sagt er. Hm. Während der Inszenierung, während wir in dieser Inszenierung sitzen und Tod und Leben erfahren.
Just in dem Moment.
Just in diesem Moment ist dieses Kind auf die Welt gekommen.
Heißt jetzt Wolfgang Amadeus.
Beide, Mutter und Kind. Ja. Waren für ein paar Sekunden klinisch tot.
Nein.
Beide.
Okay.
Beide waren, also es war, das Kind musste reanimiert werden, die Mutter musste reanimiert werden. Die lagen teilweise im Sterben, die ganze Familie war versammelt und musste sozusagen diesem Geburtsmoment plötzlich weichen. Es ist Gott sei Dank gut ausgegangen. Ich kann also hier alle beruhigen. Es sind also alle am Leben geblieben, alles hat geklappt. Alle sind gesund und munter. Mhm. Aber was geht ab?
Ja.
Also das war, ich habe es nicht glauben können. Ich habe dann auch, als er mir das am Telefon erzählte, schon gezittert und dachte, how is that possible? Also dann sitzen wir da und erfahren das. Und es waren auch Kinder auf der Bühne und es waren auch Kinder präsent. Da war auch so ein Moment, wo dann so ein kleiner Junge, so lustig, weil wir saßen in der ersten Reihe und dann fuhr dieser kleine Junge aus dem vorderen Bühnenbereich hoch, quasi so an uns vorbei.
Oh Gott.
Und fing mit engelsgleicher Stimme an, wie ein kleiner Kastrat zu singen. Also es war wirklich…
Also es war sozusagen die Geburt auch.
Es war eine Geburt, die da stattfand. Nachdem halt kurz davor ja irgendwie auch Sachen gestorben sind in einem und das Stück in sich entstanden ist durch einen Tod. Aber das war also…
Total mitreißend bestimmt,
oder?
Ja. Ja, ich, aber das
da habe ich geweint.
Ja, ich bin gut. Ich mache das gut mit dem Podcast. Ich habe noch mehrere Fragen.
Wo hast du denn geweint? Hast du mal geweint?
Ganz absurd, ne? Also Bildhauerei war das bei mir. Und zwar gibt es den Raub der Sabinerin in Florenz. Und das war, ich habe auch Kunstgeschichte studiert. Das war ein Teil von meinem künstlerischen Studium. Und da mussten wir eben unterschiedliche, ich glaube, es ist Giambologna, und wir mussten da so unterschiedliche Skulpturen aus unterschiedlichen Zeiten sehen. Und das hat mich immer super fasziniert gehabt, weil es eben so viele Aufnahmen von dieser Skulptur gab. Und es gibt eigentlich kein Vorne und kein Hinten bei der, weil es ist einfach von allen Seiten total, also du musst eigentlich immer drum rumlaufen, kannst du nicht, weil dann irgendwann hört das auch auf. Und dann war ich das erste Mal irgendwie in Florenz und habe die gesehen. Und ich weiß nicht, wie war das? Ach genau, und dann musste ich weinen, als ich das erste Mal in echt gesehen hatte und habe das dann einem befreundeten Kunsthistoriker erzählt, der auch so ein bisschen mein Mentor war zu der Zeit. Und dann meinte der, das sind alles Kopien, das sind alles Kopien. Und das habe ich dann für mehrere Jahre lang zum Anlass genommen, zu sagen, dass es das kein besonderer Zauber in dem Original wohnt, war dann so, also mein Takeaway. Dann war ich vor 3 Jahren wieder in Florenz, ich kenne den Arturo Galanzino, der eben den Palazzo Strozzi dort macht, und dann war ich irgendwie in den Uffizien gewesen und wir haben uns dann zum Mittagessen getroffen und dann meinte ich so, ja Mensch, lustige Geschichte, ich habe ja einmal nur vor einem Kunstwerk geweint, weil ich so ergriffen war, das dann endlich in echt zu sehen, in 3D. Und das sind ja alles Kopien. Und dann meinte er, no, also wirklich so sehr unprätentiös, irgendwie so Essen in sich reingestopft und meinte dann so, you're generally right about like all of these, but this one is the only one and I think it should be in the, should be inside because it's not good to keep it out there, it's the only one that is the original.
Als ob.
Und dann wurde mir halt also natürlich so mansplained von so einem weißen Mann irgendwie vor 8, 9 Jahren, die sind alles Kopien. Du hast deine authentische Emotion, du dummes Frauchen ja eigentlich, an eine unauthentische Skulptur verschenkt. Und dann wurde mir so beiläufig gesagt, nee, das ist die einzige, die ist tatsächlich echt. Und das war irgendwie so schön, weil man irgendwie so 7, 8 Jahre lang habe ich halt gedacht, also fake is real too und so, ne? Und dann erfährst du auf einmal, dass das eine sehr authentische Reaktion auf eine sehr authentische Arbeit, die tatsächlich auch so alt ist, gewesen ist. Ja, und seither denke ich, vielleicht wohnt ja doch die Kunst auch im Kunstwerk und vielleicht wohnt ja doch die Kunst auch in einem selber. Und vielleicht sind auch alle Verbindungen, die wir entdecken können zwischen Dingen, die stattfinden, sind auch wirklich so, weil wir sagen, dass sie so sind. Also man macht ja auch Setzungen im echten Leben, ja, mit der Sprache.
Zwei Dinge jetzt. Also ich würde eigentlich noch ewig weiterreden tatsächlich.
So ein bisschen, als hätten wir gerade angefangen, aber ich weiß auch nicht, ob die Leute das wirklich, also ich denke dann immer so, interessiert euch das auch so?
Und ich meine, es gibt halt alles gesagt schon als Podcast. Die sich das ja natürlich konzeptuell auch einfach leisten können, die 6 Stunden auszuarten. Wir sind jetzt so bei 1:40 tatsächlich.
Okay.
Und ich erinnere mich, wir haben immer das Echo von unserem Produzenten im Hinterkopf, der immer sagt, 1 Stunde maximal, Markus, 1 Stunde.
Oh nein, das tut mir so leid. Auch liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr immer noch zuhört. Ja.
Ich glaube, ich fand es einfach auch ein gutes Schlusswort tatsächlich. Und es hat auch so einen schönen gerade Kreis zurückgeschlagen mit der Kunst, die nicht nur in einem selbst wohnt, sondern auch die Kunst, die dann in der Kunst wohnt. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht wird es ein Teil 2 geben.
Ja, es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben.
Und also ganz lieben Dank.
Ja, dir auch vielen herzlichen Dank.
Und schönen Abend oder schönen Morgen. Schönen Tag an alle, die zugehört haben, zu welcher Uhrzeit auch immer.
Ja, tschüss.
Ja, wie wir das im Verlaufe des Podcasts versprochen bzw. mehr oder weniger in Aussicht gestellt haben, möchte ich das jetzt hier an dieser Stelle zum ersten Mal nachliefern, den versprochenen Faktencheck. Tatsächlich gab es an dieser Stelle drei einen etwas gröberen Schnitzer, die sich da eingeschlichen haben. Das betrifft zunächst einmal die kleine Verwechslung von José Mourinho und Pep Guardiola, die Charlie Stein miteinander durcheinander gewürfelt hat. Das zweite betrifft tatsächlich das Schleusenmodell, das nämlich ursprünglich von Peters stammt und von Habermas aber angewendet wurde in Faktizität und Geltung, und zwar auf die deliberative Demokratie. Und der dritte Punkt betraf die von mir falsch eingeordnete Zeitlichkeit des Requiems von Mozart, was nämlich nicht, wie von mir behauptet, in der Kinderzeit oder im Jugendalter von Mozart entstanden ist, sondern Mozarts letztes Stück gewesen ist und entstanden ist, während Mozart verstorben ist. Sprich, er hat es nicht mal fertiggestellt, sondern das wurde dann von einem Schüler und einem anderen Komponisten im Auftrag von der Witwe Constanze Mozart beendet. Und gerade dieser Aspekt hat eine unglaubliche Mythenbildung um dieses Requiem herum entstehen lassen, weswegen sich auch heutzutage dann noch solche Fehler einschleichen, die ich damit gar nicht gut reden möchte, aber die haben wir ja damit zum Glück aufgefedert mit diesem kleinen Faktencheck. Tut mir leid, Charlie, dass du damit nicht das letzte Wort hattest, aber ist ja auch in unserem Sinne. Tschüss, liebe Grüße.